Ah, das weiß man ja nicht genau, ob er das zweite Drittel mal zu schlecht hat. Das war so eine schlimme Erfahrung, also mache ich sowieso nicht nochmal. Was mir zu teuer oder was weiß ich, oder ich liebe meine Frau zu sehr. Ja und? Aber das wird doch nur noch schlimmer, wenn ich jetzt da die Wahrheit sage.
Aber das kann man ja reinigen.
Ja, aber in den meisten Fällen ist das nicht so. In den meisten Fällen ist das eher so, dass ich sage, war so schlimm und so böse und jetzt gehe ich aber weg. Ja, was ich euch jetzt nur zeigen will, diese ganze Argumentation, die ich sage, ist ja Unsinn eigentlich, nicht? Aber das, was ich euch, glaube ich, nur zeigen will, ist, ich sage nicht, Lüge ist falsch, weil ich da eine gute Begründung dazu habe. Ihr werdet sehen, der Mensch ist so veranlagt, wenn ich lügen will, dann finde ich immer eine gute, logische Begründung, warum ich dann lügen kann in meinem Augenblick. Das ist so, Menschen sind wirklich so. Ich finde auch immer eine gute Begründung, wenn Gott sagt, Scheidung ist schlecht. Ihr alle, die sich scheiden lassen, finden alle eine gute Begründung, warum in ihrem Fall das nicht gilt. Logische Begründung. Und deshalb würde ich sagen, tatsächlich, wir müssen darauf aufbauen, christliche Moral ist in erster Linie ein Heteronome. Wir machen das, weil Gott sagt, es ist falsch. Deshalb machen wir es nicht. Nicht, weil ich es logisch begründen kann. Ich werde Ihnen später bei meiner Argumentation auch immer wieder hervorheben, natürlich haben wir einige Argumente, die mit einer Rolle spielen. Natürlich müssen wir logische Argumente mit einbeziehen. Aber die dürfen immer nur an zweiter Stelle kommen. Und die dürfen nie in Frage stellen, was Gott absolut sagt. Wenn Gott sagt, absolut, Lüge ist Lüge, dann darf unsere Argumentation immer nur das unterstützen, aber nie versuchen, das in Frage zu stellen oder selbstständig zu begründen. Das gilt, egal was. Und dann finden wir nur noch Argumente, die Gottes, das was schon festgelegt ist, das Ergebnis steht schon fest, was das begründet. Ethik in der Bibel ist nie eine, die Logik appelliert. In der Bibel ist das auch nicht so. Da könnt ihr es lesen, wenn Gebote Gottes kriegen, die appellieren nicht an Logik des Menschen. Das musst du verstehen, das musst du einsehen. Wenn du es nicht einsehst, musst du es trotzdem tun. Gott wird auch nicht beim jüngsten Gericht fragen, also hast du das eingesehen, hast du das verstanden? Nein, du wusstest, das ist falsch, hast es getan, zack, verurteilt. Ja. Richtig. Ja. Richtig.
Ich als Maßstab.
Er würde nicht sagen sich selbst, er würde sagen die Logik. Er sagt, das, was er formuliert, ist für alle Menschen einsichtig. Und weil es für alle einsichtig ist, deshalb vertreten die anderen es auch. Aber sie vertreten ihn, weil es logisch ist. Das Logisch hängt nicht an mir, sondern ich formuliere es nur. Also meinetwegen, wenn ich jetzt sage, 1 plus 1 ist 2, dann hängt das ja nicht an mir, obwohl ich es sage, sondern ich sage, das ist logisch, weil das die Gesetze der Logik erfüllten, der mathematischen Gesetze und so. Und das kann jeder andere alle auch einsehen, unabhängig von mir. Und so ähnlich sagt Kant, ist das auch für die Ethik. Er sagt, ich formuliere, das ist so logisch, so einsichtig, das muss jeder nachvollziehen, der denken kann, und deshalb tut er es, weil es einsichtig ist, nicht weil ich es sage. Also deshalb, wir könnten ihm nicht Vorwurf werfen, er macht sich jetzt zum Maßstab. In einer gewissen Weise ja, macht er sich zum Maßstab. Aber das Eigentliche, was er zum Maßstab ist, nicht sein subjektives Empfinden, sondern ist die Logik, das Denken des Verstandes, könnte man sagen. Die Weisheit der Welt, wie Paulus es sagt im 1. Korinther 1. Und hier ist ja nicht, bei Paulus ist ja nicht, dass die Weisheit an sich schlecht ist, gar nicht. Sondern das, was schlecht ist, ist die Weisheit, die sich von Gott löst. Wenn ich mich auf die Grundlagen der Bibel aufbaue, dann ist die Weisheit und der Verstand sehr gut, da soll ich ihn einsetzen. Also für uns als, ich will euch nicht dazu animieren, sondern denkt nicht mehr nach. Das sollen wir gerade in dieser Woche anders tun. Wir wollen nachdenken, aber wenn wir ethische Maßstäbe finden, dann müssen wir immer sehen, wo sind da die Grundlagen, die uns Gott schon gibt. Und die brauchen wir nicht begründen, logisch für uns, die gelten absolut. Das wären diese. Der Verstand ist nicht die letztendliche Autorität, sondern die letztendgültige Autorität ist Gott. Das wäre 1. Korinther 1. Da steht, die Weisheit der Weisen hat er zur Schande gemacht und zu Tore, nicht? Und die Torheit der Welt hat er und so weiter. Das ist diese Sache. Weisheit, die losgelöst von Gott ist, die gilt nichts. Die kann Gott nicht entsprechen. Aber Weisheit, die sich Gott unterstellt, das sind dann zum Beispiel die Sprüche, die werden wir auch noch besprechen. Die Sprüche sind ja viel. Der Weise wird gelobt. Wie toll ist der in Gegenwart dem Toren. Aber der Weise formuliert das nicht aus sich selbst heraus, sondern er ordnet sich Gott unter und dann braucht er seinen Verstand. Und das ist ein großer Unterschied. Solche Leute wie zum Beispiel ein Newton, der überzeugter Christ gewesen war, oder ein Blaise Pascal, aber gleichzeitig große Leistung mit dem Verstand vollbracht hat. Aber der Verstand wird dann Gott untergeordnet, sondern das Fundament ist nicht bei uns der Verstand, sondern das Fundament ist Gott. Und dann bauen wir den Verstand darauf auf. Aber bei Kant ist es so, die Grundlage ist der Verstand. Der ist der Absolute. Das ist das Absolute, weil Gott spielt für ihn eine untergeordnete Rolle. Gott ist nur noch als Garant dafür da, dass wir eben unseren Verstand gebrauchen können, dass die Welt vernünftig zusammengebaut ist und so etwas. Das wäre also der Unterschied. Verstand spielt bei uns eine Rolle, aber es ist nicht das Fundament von allem. Sonst bräuchten wir auch die Bibel nicht. Könnte ich sagen, was muss ich in der Bibel, wenn sowieso der Verstand der Ausschlaggebende ist, das, was ich logisch begründen kann, ja, das kann ich mit dem Verstand begründen, das muss ich tun, brauche ich die Bibel nicht mehr. Da merken wir schon den Unterschied. Wir sagen, hier drin steht bei uns die Wahrheit, von der wir ausgehen, danach müssen wir handeln. Und das ist im Gegensatz zu der modernen Ausrichtung der Philosophie, der Pädagogik, der Ethik. Auch in der Pädagogik ist es ja so. Erstes Ziel ist, der Mensch soll zu einem selbstständigen, autonomen Wesen erzogen werden. Das ist in der Pädagogik heute so eine der Grundlagen. Biblisch gesehen wäre das vollkommen falsch. Biblisch gesehen ist es so, der müsste zuerst zu einem erzogen werden, der die Autorität Gottes akzeptiert. Das wäre auch was, beispielsweise der August Hermann Franke in der Pädagogik sagt. Natürlich, dann gebraucht der Mensch auch seinen Verstand, aber er muss immer sehen, der Verstand ist immer Gott untergeordnet. Der Mensch muss immer sehen, ich habe eine höhere Ordnung über mir, ich habe noch Verantwortung abzugeben vor jemandem. Das spielt heute in der Pädagogik und auch in der Ethik eine untergeordnete Rolle. Ich muss das aus mir selbst begründen. Und da merken wir hier schon einen Konflikt. Ich sage nochmal, das heißt nicht, dass der Verstand keine Rolle spielt, nur der Verstand spielt nicht die entscheidende Rolle. Das glauben wir als Christen, oder ich hoffe, dass ihr es auch glaubt. Gut. Der Mensch kann Ethik formulieren, weil er denken kann natürlich. Wenn wir nicht denken könnten, könnten wir auch keine Ethik haben. Der Mensch kann auch Ethik formulieren, weil er Verantwortung übernehmen kann. Also das heißt, weil er auch anders handeln könnte. Das ist eine Grundlage. Wenn ich nicht anders handeln könnte, dann wäre ich auch nicht verantwortlich für meine Handlungen. Wenn ich nicht verantwortlich dafür wäre, dann wären Gesetze unsinnig. Dann gibt es auch kein Urteil, kein Gut und Böse, denn es blieb mir nichts anderes übrig, als beispielsweise instinktgesteuert zu handeln. Also, wenn jetzt beispielsweise ein Fuchs kommt und die Gans gestohlen hat, ne? Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, sagen wir ihm, inwiefern ist der Fuchs moralisch für sein Tun verantwortlich? Der hat die arme Gans ermordet. Also, heute gibt es keine Todesstrafe mehr, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel er dafür bekommen würde für einen Mord. Mildernde Umstände, vielleicht weil er sehr hungrig gewesen ist, ne, und so. Aber was weiß ich, so und so viele Jahre, also Zuchthaus. Würden wir das sagen, ja oder nein?
Nein.
Würden wir nicht sagen. Warum nicht? Genau, der kann gar nicht anders. Der Fuchs ist so programmiert. Wenn der eine Gans sieht und Hunger hat, dann muss der dahin und ihr den Hals umdrehen. Das geht nicht anders. Das wäre so, als wenn ihr, ja, was weiß ich, jetzt vor dem hungrigen Löwen da ein Lamm hinstellen würdet und sagen, jetzt mein lieber Löwe, unterhalte dich mit dem Lamm und diskutiert darüber, wie ihr euch die Nahrungsmittel teilen könnt und so etwas. Klappt nicht. Tiere sind instinktgesteuert und deshalb nicht verantwortlich und deshalb haben sie auch keine Moral und keine Ethik. Ihr könnt den Löwen fragen, nach welcher Ethik gehst du vor? Der wird euch keine Antwort geben und höchstens anbrüllen oder so. Das geht nicht. Also deshalb, Moral und Ethik ist davon abhängig, dass wir einen Verstand haben, mit dem wir das beurteilen können und eine Freiheit haben, also losgelöst von Instinkten Entscheidungen zu treffen. Und jetzt gibt es mehrere Grundprinzipien. Ich möchte euch 6 Grundprinzipien nennen, mit denen es eine Letztbegründung von Ethik heutzutage gibt. Also Letztbegründung ist das, was ganz am Ende steht. Nicht, dass ich sage, die Naturwissenschaft sagt das so und so, sondern ganz am Ende, was steht da als Letztbegründung? Und das Erste, was es gibt, das ist die Religion. Das ist das, was wir vorhin immer gemacht haben, das ist Gott. Ich sage, das gilt, weil Gott es gesagt hat. Bei der Lüge. Ich könnte jetzt viele gute Gründe sagen, warum es schlecht ist zu lügen, aber wenn die alle Gründe nicht mehr ziehen, dann sage ich am Ende, weil Gott es sagt, deshalb ist Lüge verboten. Das ist eine Letztbegründung. Eine andere Letztbegründung ist einfach die Tradition. Das wäre die zweite. Ich mache die relativ kurz jetzt einmal. Also die erste ist Religion, Gott als Letztbegründung. Die zweite wäre die Tradition. Genau. Weil das schon immer so gewesen ist. Meine Großeltern haben schon gesagt, dass man das nicht tun darf, also tun wir es heute auch nicht. Das gibt als ethische Maßstäbe ja manchen, auch Spätaussiedlergemeinden. Ich weiß nicht, ob ihr mal heute aus einer Spätaussiedlergemeinde kommt. Du bist aus meiner?
Ja.
Ne? Genau. Dann gibt es ja manche Spiele aus dem Mann, die Regel, wo gesagt wird, also es ist ethisch verwerflich, ein Fernsehgerät zu besitzen. Also jetzt gar nicht mehr zu schauen, sondern einfach überhaupt zu haben. Ich weiß nicht, ob das bei euch ist, aber es gibt einige Gemeinden, bei denen ist das so. Und dann, wenn man nach den Gründen fragt, erstmal manchmal versucht man, biblische zu nennen. Manche sagen dann, ja, das Bild aus der Offenbarung, das Bild des Antichristen, aber das ist nicht die Frage, sondern wenn die meisten Leute ehrlich sind, dann sagen sie einfach, das war schon immer so. Meine Eltern wussten das schon, oder mit dem Rock. Auch dann wird, da gibt es vor allem biblische Stelle, wo gesagt wird, das Männergerät soll nicht bei Frauen gefunden werden, aber das spielt meistens auch keine Rolle, sondern die meisten, die ehrlich sind, sagen, das war bei meinen Eltern so, bei meinen Großeltern so, das gilt, Tradition. Also wie das früher war, so ist es richtig. Das wäre die zweite. Das dritte wäre die Konvention. Also nicht Tradition, sondern Konvention. Was ist denn das? Genau. Genau, entweder das macht man so, oder wir haben uns darauf geeinigt. Das wäre beides Konvention. Wir haben einfach zusammen eine Regel gefunden, das ist richtig und das gilt deshalb. Da wird auch nicht mehr viel begründet. Wir haben entschieden, das gilt. Weil wir entscheiden heute Morgen, wir reden etwas miteinander und sagen, es ist böse, mit einem Kugelschreiber zu schreiben. Und das ist auch gar nicht wichtig. Warum? Logische Begründung spielt gar keine Rolle. Das ist ja bei manchen Sachen so, nicht? Also meinetwegen, wenn du sagst, der Mann muss der Frau die Tür aufhalten oder so. Nicht? Solche Sachen sind, das sind mehr Konventionen. Man hat sich irgendwann mal darauf geeinigt. Man kann sagen, einerseits Tradition, aber nicht nur Tradition, hier würde man mehr von Konventionen reden. Irgendwann hat man sich mal darauf geeinigt, das ist gut, das ist richtig, und also macht man das. Ohne logische Begründung. Man kann versuchen, welche zu finden, aber die ist ja letztendlich nicht ausschlaggebend. Manche böse Zungen haben auch gesagt, diese Sache mit der Frau die Tür aufhalten, die halt im Mittelalter gewesen, weil die Männer sich ja schützen wollten. In den engen Durchgängen, die man früher bei der Burg gehabt hat, dann ließ man erst die Frau durchgehen und auf der anderen Seite ein feindlicher Ritter war, hat er erstmal die Frau erschlagen und dann konnte der Ritter hinterherkommen und konnte dem den Gar ausmachen. Und besser als wenn der Mann zuerst geht, ne? Dann ist er ja tot, so lässt man die Frau erst gehen. Das sind allerdings böse Zungen, die sowas nur sagen, dass das deshalb im Mittelalter gekommen sei. Wir wissen es nicht ganz genau, aber das ist eine Konvention. Also wir haben irgendwann geeinigt, da handelt man so und deshalb machen wir das dann so. Das wäre die Nummer 3. Die Nummer 4, die heute weit verbreitet ist, ist die Evolution. Man sagt, Ethik und Moral entwickelt sich aus der Evolution, die entwickelt sich auch weiter, die bleibt nicht immer nur stehen und wir versuchen unsere Verhaltensmaßstäbe aus der Stammesgeschichte abzuleiten. Fällt euch dazu ein Beispiel ein? Das tun zum Beispiel die Verhaltensforscher. Nicht? Die versuchen zu sagen, so ist es in der Tierwelt. Deshalb ist das gut und moralisch auch bei den Menschen. Fällt euch dazu was ein? Also ich habe zum Beispiel darüber gelesen, dass es moralisch gut ist oder dass es eben gut ist, geboten ist. Moralisch meine ich, ist es geboten, wenn man jemand zu Gast kommt, dann soll man ihm ein Geschenk mitbringen. Sagst du vielleicht, ja gut, das ist einfach, weil ich ihn schätze, sagst du vielleicht. Oder weil ich Vorbilder in der Bibel habe, dass die Leute auch mal viele Geschenke gehabt haben. Hier sagen Leute aus der Evolution, nein, das hängt einfach damit zusammen, es gibt Untersuchungen, zum Beispiel bei Möwen, dann ist das so, wenn ein Männchen ein Weibchen begatten wollte, dann bringt es eben etwas, was weiß ich da so, hier Fischchen mit, kleine Fische, und die stopft es dann dem Weibchen in den Mund hinein, um es zu besänftigen, kleines Geschenk, und dann kann es eben sich begatten. Das ist dann typisch in der Evolution, gibt es da, das hat den Zweck, den anderen zu besänftigen. Genau dasselbe gibt es dann auch, wenn ein Bär in das Revier eines anderen Bären eindringt, dann ist es manchmal so, dass er ihm ein Geschenk mitbringt, um ihn zu besänftigen, bring mich nicht um, wir streiten uns nicht, hier hast du das Geschenk und dann kann ich da mal durch dein Revier durchlaufen. So ähnlich ist das auch, wenn ich zu einem Besuch komme, das ist sein Revier, nicht sein Haus, der würde mich jetzt irgendwie umbringen oder was mir tun, was Böses, also um ihn zu besänftigen, tu mir gar nichts, bring ich ihm ein Geschenk mit, das ist gut für die Evolution, sonst würden da Spannungen entstehen in der Beziehung zueinander. Das wäre so eine Begründung. Ich würde mal sagen, es ist geboten, sich so und so zu verhalten, weil aus der Stammesgeschichte, aus der Evolution heraus, war das wichtig gewesen. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt jetzt viele andere Möglichkeiten. Das wird auf alle Bereiche, ich habe da etwas gelesen über Liebe, also wie sich Mann und Frau miteinander verhalten und so. Da wurde alles Mögliche begründet, was man nun tun soll, aus der Evolution heraus. Und das wird dann als Grundlage benutzt. Das wäre ein weiterer Punkt. Dann gibt es die Leute, die sagen, Ethik muss begründet werden, in erster Linie aus dem Gefühl. Das heißt, du musst einfach empfinden, was gut, was böse ist. Manche Leute tun das auch. Die fragen sich, ist das richtig oder nicht? Die sagen, ich fühle, das ist richtig. Das ist für mich richtig, das empfinde ich, ich weiß das. Fragst du, warum? Das ist einfach so. Das ist die Letztbegründung, ist das Gefühl, meine Emotion. Und dann gibt es als Letztbegründung, was auch noch weit verbreitet ist, die Vernunft. Das habe ich ja vorhin schon genannt. Der Mensch sieht einfach logisch ein, dass das so ist und deshalb richtet er sich danach. Also, das waren jetzt 6 verschiedene Punkte, wie Letztbegründungen der Ethik formuliert werden. Religion, Tradition, Konvention, Evolution, Gefühl und Vernunft. Das sind die am weit verbreitetsten Prinzipien. Dann gibt es auch 3 unterschiedliche Formen der Ethik. Die bauen auf diesen Letztbegründungen auf. 3 verschiedene Formen. Und diese 3 verschiedenen Formen, die gibt es sowohl bei den Theologen. Also diese errichten sich ja nicht alle nicht nur nach der Bibel. Und wenn, dann muss man das auch wieder begründen. Denn wir sind ja auch bei diesen 6 jetzt einzuordnen. Bei uns ist Religion. Jetzt bei diesen 3 Gruppierungen der Form der Ethik ist das so, da gibt es einmal die deskriptive Ethik. Was ist denn das? Könnt ihr euch da was drunter vorstellen? Deskriptive Ethik. Deskriptive. Deskriptive. Man könnte das mit dem Stichwort beschreiben, die empirische Ethik. Die schaut einfach bloß, wie es ist. Dazu gehörte zum Beispiel die Tradition oder die Konvention oder die Evolution. Das wären also deskriptive Ethikformen. Die sagen einfach, das ist so und das ist die Begründung, warum es so ist. Und die versuchen, eine Statistik aufzuführen. Die sagen, das tun so und so viele Menschen und das, wo machen wir eine große Untersuchung, Meinungsumfrage und dann ist das in Ordnung. Das ist deskriptive Ethik. Also das heißt, die arbeitet so, indem sie jetzt keine Vorschriften macht, sondern sie beschreibt einfach nur den Zustand und sagt, der Zustand, der ist okay und den muss ich jetzt möglichst intensiv erforschen. Eben mit Meinungsumfragen, mit psychologischen Untersuchungen, mit medizinischen Untersuchungen, versuche ich ganz genau, warum Menschen sich so unterverhalten, aber das Verhalten wird als Grundlage genommen, das ist in Ordnung. Das ist also deskriptive Ethik. Dann gibt es die sogenannte Metaethik. Meta. Also Meta heißt ja über etwas hinaus, Metaethik. Metaethik, die beschäftigt sich damit, mit der Formulierung von ethischen Maßstäben. Also beschäftigt sich ganz ausführlich damit, was heißt das Wort gut eigentlich? Aber wie ist das sinnvoll, soll man das tun? Weil Ethik ist ja allgemein so, was ist gut, was soll ich tun? Jetzt beschäftigt sich gar nicht damit, was ich tun soll als Inhalt, sondern nur, wieso formuliert man diese Sätze? Was meint man mit diesen Begriffen? Also das ist sprachlich formuliert. Da gehören solche Leute wie Wittgenstein dazu. Die hat ja ausführlich sich mit der Sprachlogik beschäftigt. Also deskriptive Ethik, Metaethik, also die Form, wie wird das formuliert, was steckt in der Sprache drin, was will jemand durch die Sprache ausdrücken. Und dann gibt es als letztes die normative Ethik. Die ist dann nicht empirisch, sondern die ist präskriptiv, so nennt man das. Brauche ich nicht als Fachwort dazu zu schreiben, das genügt bei normativer Ethik. Normativ, die sagt Normen, so ist das, das muss eingehalten werden, das sollst du tun, so sollst du dich verhalten. Die macht Vorschriften. Also die Deskriptive, die beschreibt einfach nur so und so ist das und das, na, da richtet man sich einfach. Dann die Metaethik, die macht sich nicht Gedanken mit den Inhalten, sondern nur mit der Form. Die Inhalte sind gar nicht das Entscheidende, sondern die Form, darüber muss ich mir klar werden. Wenn ich mir die geklärt habe, dann weiß ich auch, wieso sich Menschen so verhalten, aber das kann ich nicht formulieren. Die Normative, die heißt, das musst du tun, gibt Vorschriften, Gebote, Richtlinien. Jetzt können wir wieder die Frage stellen, wir als Christen, zu welcher dieser 3 Gruppierungen würden wir uns wohl zählen? Ja, relativ einfach, ne? Normativ. Aber bei uns geht es eben darum, dass wir auch feste Überzeugungen formulieren. So. Ja, wir wollen noch einen Punkt etwas weitergehen, ehe wir wieder eine kleine Pause machen. Jetzt wollen wir uns nämlich damit beschäftigen, welche Bedeutungen hat eigentlich das Wort gut? Wir sind sozusagen jetzt bei der Metaethik, aber die ist für uns erstmal wichtig, um zu klären, um Missverständnisse aufzuklären, die manchmal in ethischen Diskussionen eine Rolle spielen können. Also, jetzt gibt es nämlich schon unterschiedliche Auffassungen davon, in der, also die Form von gut wird bei der Metaethik, die habe ich ja gerade besprochen, da geht man bloß darum, was bedeutet das Wort, Begriffsanalyse. Was meinen Leute damit, wenn sie das Wort gut gebrauchen? Diejenigen, die sich auf eine höhere Ebene beziehen, also so auf Gott oder so etwas, die gehen dann davon aus, das moralisch Gute zu begründen. Das ist gut, weil es in Gott verankert ist. Und die normative Ethik, zu der wir uns auch beziehen würden als zweites, die würde sagen, das Gute, es kommt nicht auf die Sprache drauf an, sondern das Gute ist unbedingt gut, das kann nicht hinterfragt werden. Das ist einmal gesetzt, wie eine Norm, das gilt für alle Zeiten, wie ein Gesetz. Ja, wenn wir den Begriff gut einmal hören, der wird ja nicht nur gebraucht in Bezug der Ethik. In welchem Zusammenhang gebraucht ihr sonst noch das Wort gut? Also ich muss euch den Hintergrund erklären, vielleicht noch, wenn das nicht einsichtig ist. Ethik will, dass der Mensch gut wird, dass er gut handelt, dass er das Richtige tut. Deshalb ist der Begriff des Guten ganz zentral in der Ethik. Weil das Gute ist das Erstrebenswerte, das Ziel, das, worauf alle Ethik ausgerichtet ist. Das ist das Gute, das ist so wie ein Leitsatz oben drüber. Deshalb müssen wir uns klar werden, was das Wort eigentlich bedeutet. Tja, und wie sieht das aus? In welchem Zusammenhang braucht ihr das Wort gut sonst? Was heißt das genau? Was meinst du mit in Ordnung? Okay, da haben wir jetzt eine Form, das heißt, es ist richtig. Es ist den Regeln entsprechend der Grammatik oder so. Also das heißt, gut bedeutet für uns auch Form von objektiver Richtigkeit, Übereinstimmung mit von uns formulierten Gesetzen, die aber nicht moralisch sind. Weil wenn jetzt jemand meinetwegen Tür mit TH schreibt, kann man nicht sagen, der ist unmoralisch, das ist eine Sünde, das zu tun. Das ist keine Sünde, das ist einfach ein Fehler, aber ein grammatikalischer. Und übrigens nur einer, der vielleicht 100 Jahren gilt, wenn ihr eine Bibelübersetzung seht, da ist Tür mit TH geschrieben, da war das nicht falsch. Also hier sagen wir, das ist gut in Übereinstimmung mit den von uns gesetzten Konventionen. Ja, was noch? Was bezeichnen wir noch als gut? Genau, so etwas zum Beispiel. Und da merken wir, eben dieser Begriff gut ist eben viel weiter befasst als nur dieser engere Bereich des Moralischen. Also Beispiele, die ich hier noch habe, ist das Gegenstände. Gute Autos, gute Erdbeeren. Jetzt wäre immer die Frage, wann ist ein Auto gut? Auch da kommt es wieder darauf an, welche Maßstäbe wir haben. Manche sagen, es ist gut, wenn es schnell fährt. Es ist gut, wenn es nicht viele Reparaturen hat. Es ist gut, wenn es gut gefedert ist. Es ist gut, wenn es wenig verbraucht. Das heißt, es gibt viele Maßstäbe, die wir jetzt auch hätten zu sagen, das ist ein gutes Auto. Wir müssten in der Rechenschaft darüber ablegen, welche Maßstäbe. Oder was ist eine gute Erdbeere? Eine gute Erdbeere, würden manche Bauern sagen, die nicht anfällig ist gegen Schädlinge. Wir würden vielleicht sagen, eine gute Erdbeere ist die schön süß schmeckt, weil Erdbeeren süß schmecken sollen. Aber das ist jetzt auch wiederum eine Frage, was setzen wir als Maßstab dort an? Aber ich will jetzt nur zeigen, das ist ja nicht moralisch. Also, das ist eben die Sache von gut. Oder es gibt auch Personen. Ich sage, der Lehrer ist gut. Das heißt, wenn er das so vermitteln kann, dass ich das verstehe, dann ist das etwas gut. Also, manchmal sind das einfach bloß beschreibende Sachen. Man unterscheidet dann auch, jetzt natürlich bei der Sprache, gentechnisch veränderte Stammzellen einpflanzen lassen, ja oder nein. Oder du bist jetzt für der Berufswahl. Darf ich Gentechnologie an der Universität studieren, um mich damit auseinanderzusetzen? Und so weiter und so weiter. Also Gentechnologie kann in vielerlei Hinsicht unser alltägliches Leben berühren. Und für uns ist die Frage, ist das für uns erlaubt? Dürfen wir das? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Zuerst also die Frage an euch gerichtet, ist das erlaubt oder nicht? Wir sind jetzt natürlich erstmal am Anfang unserer Diskussion, das heißt, wir werden nicht alle Argumente nennen können, ist ja klar, ich werde das nachher noch systematisch angehen, aber erst einmal allgemein. Dass es deklariert werden soll, zum Teil ist das schon, aber noch deutlicher deklariert werden soll, sodass jeder Kunde die Möglichkeit hat, zu unterscheiden zwischen den technologisch veränderten oder nicht. Und nehmen wir mal an, dann kommt dann irgendwann dazu, dann weißt du das, was mache ich dann? Also würdest du sagen, der Maßstab für Ethik ist, das, was billiger ist, ist immer gut. Aha. Oder es gibt ja auch Sachen, die haben nicht unbedingt mit Geld zu tun, weil sie Krankenkasse meinetwegen bezahlt. Nehmen wir an, eine gentechnologische Behandlung wegen irgendeiner Krankheit, die du hast. Da werden dir dann gentechnisch veränderte Stammzellen eingepflanzt, die sie irgendwo mal aus dem Embryo rausgeholt haben, und die sollen dann eben dein Gehirn wieder auf Vordermann bringen, weil du sonst als Alzheimer leidest oder so. Also das ist eine realistische Therapie. Man arbeitet daran, man denkt, bei Alzheimer, da sterben bestimmte Hirnregionen ab, in der Zeit, und nicht mehr genug funktionsfähig, dann nimmt man embryonale Stammzellen, versucht sie dazu zu bringen, dass sie wieder neues Hirngewebe produzieren, dann pflanzt man sie eben ins Gehirn ein. Also praktisch, das ist eine Theorie, nicht, dass man das so machen will. Aber nehmen wir an, was würde jetzt funktionieren? Einfach, was würdest du sagen? Soll man das tun oder nicht? Das heißt, wenn das die einzige Heilungschance ist, dann ist es legitim.
Von der Ethik her, ja,
für uns jetzt, als Christen. Obwohl es die einzige Heilungschance ist. Besser sterben lassen.
Was heißt sterben lassen? Deine Leben, wir haben in dem Sinne keine Lebensqualität, obwohl
wir
keine Lebensqualität
haben.
Ja. Ja, und
nicht? Nein. Okay, warum nicht?
Weil ich das mit meinem Gewissen von der Regierung vereinbaren kann, weil es Mord ist.
Aha, weil es Mord ist. Wieso ist das Mord?
Oh,
ja, ich meine, ich könnte ja nicht solch ein Gespräch entspinnen mit dir und deiner Kollegin irgendwo bei der Arbeit. Ne? Dann wäre es jetzt sehr hartnäckig und würde sie jetzt fragen, na, wieso ist das Mord, dieses embryonale Zellgewebe, das ist noch gar kein Mensch. Gott hat die Pflanzen auch geschaffen. Als Mensch nicht, aber. Ja? Ja? Dann mach ruhig weiter, das ist in Ordnung. Ja? Also, ich meine, das würde ja wahrscheinlich ähnlich auf Ähnliches herauslaufen, zu sagen, das ist Leben von Anfang an und so. Also, gut, dann hätten wir jetzt einen Bereich, wo gesagt, dieser kleine Teil, also da, wo Menschen getötet werden, würde ich sagen, okay, dann nehmen wir vielleicht keine embryonalen Stammzellen, sondern dann nehmen wir adulte Stammzellen. Da arbeitet man ja auch daran, dass das vielleicht mal praktiziert werden kann. Und die versuchen wir wieder in ihre ursprüngliche Situation als omnipotente Zellen zurückzuverwenden, wandern, und dann können wir sie auch einsetzen für Parkinson. Ist das dann in Ordnung? Einverstanden?
Ja,
auch nicht. Aha, ich glaube, das ist schon ganz ernst meint. Was würdest du machen, wenn eure Kinder plötzlich an Lungenentzündung erkranken? Hast du von Gott zugelassen, keine Antibiotika?
Die dürfen nicht.
Nein, aber du sagst ja, dein Argument ist ja, Gott hat es zugelassen, also wird Gott es auch wieder zurücknehmen. Das ist ja nur das Argument. Es geht ja hier jetzt nur darum, ist dieses Argument tauglich, nicht ist die Gentechnik tauglich? Und wenn das Argument nicht tauglich ist, dann kann ich es natürlich auch nicht bei der Gentechnik einsetzen. Deshalb mache ich das sozusagen. Das ist jetzt auch eine Art und Weise des Argumentierens. Ich versuche zu überprüfen, ist das Argument stichhaltig, egal in welchem Zusammenhang. Wenn das Argument, egal in welchem Zusammenhang, nicht stichhaltig ist, dann natürlich auch nicht für die Gentechnologie. Also das ist sicherlich ein Punkt, auf den ich hinaus will, zu zeigen, dass Gentechnologie generell nicht von Gott verurteilt wird, auch nicht generell gut geheißen wird. Ich würde sagen, schlichtweg, es steht ja nicht mehr etwas in der Bibel drin. Ihr könnt eure Konkordanz rausnehmen, oben auch mal im Bibellexikon nachschauen, was da unter Gentechnologie steht, und die Welt erschreckt dann, steht da nicht nichts drin. Also seitdem ihr habt eine neue Bibel oder so, eine neue Bibelübersetzung, wo was drin steht, steht da nicht drin. Das ist allerdings nicht, das heißt deshalb nicht, dass ein rechtsfreier Raum ist, dass darüber Gott gar nichts aussagt, sondern wir müssen uns an Prinzipien heranziehen, wie über andere ethische Verhaltensweisen Aussagen machen. Vorhin sagen wir, das ist zum Beispiel mit dem Mord. Welcher sagst du, ja, das ist verboten, dieser Einsatz, weil letztendlich wäre das Mord. Und Mord ist in der Bibel verboten. Genauso argumentieren wir ja ethisch. Wenn wir einen Sachverhalt haben, der nicht direkt in der Bibel beschrieben ist, dann versuchen wir den da Prinzipien zu entdecken, die in diesem Sachverhalt eine Rolle spielen. Das heißt, bei der embryonalen Stammzelle, das sind Embryos, die embryonalen Stammzellen muss man irgendwo gewinnen, die gewinnt man, indem man ein Embryo tötet, also wäre das Mord. Das heißt, wir versuchen das zurückzuführen auf irgendwelche Prinzipien, die wir auch in der Bibel kennen und von denen wir eindeutig sagen können, die sind richtig und die sind falsch. Also das heißt, wir gehen erstmal weiter zurück, dann haben wir da eine feste Grundlage in der Bibel und dann können wir wieder aufbauen können und sagen, deshalb ist dann auch die Auswirkung davon falsch. Aber, das ist ganz zu Recht, was du sagst, das wäre jetzt nur eine Frage der Anwendung, nicht der Technik. Hier müsste es dann die Anwendung, dass ich diese embryonalen Stammzellen benutze, das ist das Problem, aber ich muss die ja nicht nehmen, Gentechnik kann ja auch andere Stammzellen nehmen, die aus dem menschlichen Körper, das sind die Adulten, das heißt die von Erwachsenen. Stammzellen, die kann man ja auch nehmen, die zum Beispiel im Knochenmark zum Teil vorhanden sind, auch blutbildend werden, kann man herausnehmen. Das ist nicht ganz so einfach, nicht ganz so elegant, aber man kann das tun. Und Gentechnologie ist ja viel mehr. Das heißt, die Methode an sich, das ist ein neutrales Werkzeug. Wir müssen immer unterscheiden von dem, wo ist ein Werkzeug und wofür wird das Werkzeug eingesetzt. Ganz prinzipiell, wenn ich euch frage, ist ein Messer gut oder schlecht? Was würdet ihr sagen? Das kommt, ja, ich meine, ich könnte sagen, die Qualität ist gut oder schlecht. Das haben wir ja früher gesagt. Gut heißt ja auch noch andere Sachen, aber moralisch gesehen ist das Messer weder gut noch schlecht, sondern die Handlung, die ich damit vollziehe, die kann gut oder schlecht sein. Wenn ich das Messer benutze, um hier jemanden zu pieksen, dann ist das böse, dann ist das falsch, schlecht. Aber wenn ich das Messer dazu benutze, beim Mittagessen mir da meine Kartoffeln klein zu schneiden, dann ist das durchaus hat einen guten Effekt. Sonst kriege ich hier, sonst muss ich irgendwie mit den Händen zermatschen da, oder das ist alles nicht so schön. Dafür hat das einen guten Zweck. Oder ich will da ein paar Kräuter aus dem Garten abschneiden, das geht auch besser, wenn ich nicht ausrupfe, sondern wenn ich es mit dem Messer oder mit der Schere oder sonst wie abschneide. Also dafür ist das Messer durchaus gut. Also das heißt, nicht das Messer ist gut oder schlecht, sondern die Handlung, die ich damit vollziehe. Also das heißt, nicht das Gerät an sich oder der Vorgang an sich ist falsch oder schlecht, sondern das, was ich damit tue, das gilt nicht für alle Dinge. Also wie gesagt, weil das, was er beurteilt, ist ja meistens eine Handlung. Ich sage Mord. Dann ist jetzt nicht die Pistole schlecht, mit der er ermordet worden ist, sondern der Mord ist schlecht. Und so eben die Handlung bewerte ich. Und Gentechnologie ist keine Handlung, sondern Gentechnologie ist eine Technik, eine Möglichkeit, etwas zu tun. Und nicht diese Möglichkeit, etwas zu tun, ist falsch, sondern das, was ich damit erreiche, wie ich sie einsetze. Und so müssen wir auch Gentechnologie behandeln. Ich möchte sogar umgekehrt sagen, Gentechnologie ist in einer gewissen Weise in der Bibel sogar legitim oder legitimiert. Auf mehrerlei Ebene. Nun, auf der einen Seite meine ich, dass wir sagen können, Gott selbst hat Gentechnologie in die Natur mit hineingelegt als eine Möglichkeit, wie die Natur funktioniert. Also, wenn Gott nicht wollte, dass Gentechnologie überhaupt möglich ist, hätte er die Schöpfung mit einem ganz kleinen Unterschied nur anders machen müssen. Wir haben in allen lebenden Wesen denselben genetischen Code, so nennt man das. Das heißt, wir haben dort vier Basen, zwei Basenpaare, mit denen wird alle Erbinformation aufgeschrieben. Wir könnten sagen, alle Lebewesen sprechen Deutsch. Das ist im übertragenen Sinne gemeint. Also die Gentechnologie, die Genetik, wie das aufgeschrieben ist, die ist alles dieselbe Sprache. Wenn Gott wollte, dass man die nicht austauscht, das ist ja Gentechnologie. Gentechnologie ist ja Veränderung und Austausch von Informationen. Wenn Gott nicht wollte, dass man sie austauscht, dann hätte er einfach die Sprache ein bisschen verändern müssen. Schon wäre es nicht möglich. Das heißt, Gott hat in die Natur die Möglichkeit hineingelegt, das zu machen. Das gilt sicherlich nicht allein als Argument, denn es gibt auch andere Dinge, die Gott als Möglichkeit in die Natur gelegt hat, aber die deshalb trotzdem falsch sind. Sonst wären wir schnell bei einem naturalistischen Fehlschluss. Ich würde noch ein Stück weitergehen. Ich würde sagen, Gott betreibt bewusst in der Schöpfung Gentechnologie. Das heißt, wenn Gott bewusst etwas in der Natur so macht, ist es schwer vorstellbar, dass er prinzipiell die Methode verbietet. Es geht ja um die Methode, nicht um das einzelne Ziel, was ich damit verfolge. Diese Methode gibt es beispielsweise bei den sogenannten Viren. Die werden heutzutage in der Gentechnologie auch benutzt. Wenn ich eine neue Erbinformation in eine Zelle einschleusen will, dann wird dazu heute meistens ein Virus benutzt. Diesen Virus nennt man dann einen Vektor. Das heißt, das hänge ich irgendwo an den Virus an. Und wie funktioniert denn ein Virus? Da können wir ja mal unsere Krankenschwester, ich meine, Christine, du bist auch eine Krankenschwester, oder nicht? Aber noch nicht. Also ich habe nicht gedacht, das wärst du damals mal gewesen. Aber ja, habe ich vielleicht gedacht, du siehst so aus, als du könntest wahrscheinlich, nicht? Aber ja, aber da haben wir ja hier noch eine richtige Krankenschwester, nicht? Wie ist das mit Viren? Wie funktionieren Viren? Genau, und wie machen Sie das genau? Das hat irgendwie mit Gentechnologie zu tun. Ja, wie? Ich bin jetzt ganz... Also, Sie haben ein Enzym, mit diesem Enzym können Sie, also bei der, wenn die Zellteilung, die Mitose, Meiose stattfindet, dann gibt es jetzt ein Doppelhelix. Nicht? Das heißt also da, auf der einen Seite die Basen, auf der anderen Seite. Die geht auseinander, damit sie hinterher verdoppelt werden kann. In dem Moment, wenn sie auseinanderkommt, produziert dieser Virus ein Enzym, mit dem es diese Doppelhelix aufschneiden kann und kann seine eigene Erbinformation da reinklinken. Und dann hinterher, wenn jetzt diese verdoppelt wird, also die wird verdoppelt, dann sind die auseinander, jeder der einzelnen Fäden, plötzlich ist da in der Mitte ein Stück Erbinformation ans Ende angehängt, Erbinformation von dem Virus. Wenn jetzt, dann gibt es die Ribosomen, das sind eben so kleine Kraftwerke in der Zelle, die stellen dann auch das nötige Baumaterial zur Verfügung und jetzt wird das angepasst. Du hast ja immer so wie einen, Schlüssel- und Schlossprinzip. Das heißt, du hast immer, wenn du jetzt ein Schloss hast, dann weißt du, da passt nur der Schlüssel rein. Und jetzt produziert die Zelle, weil es ja nicht viele Schlüssel gibt, es gibt ja nur vier verschiedene, jetzt probiert man aus, passt der rein, passt der rein, passt der rein. Nein. Und wenn der richtige dran ist, dann wird der nächste ausprobiert. Und so baut man die neue Erbinformation auf. Wenn jetzt die neue Erbinformation aufgebaut wird und die Zelle produziert das, erkennt sie nicht, ob die Erbinformation von der eigentlichen Zelle oder vom Virus ist. Das heißt, in der neuen in dem reduplizierten Zelle, die dann entsteht, ist die Erbinformation des Virus schon in der Erbinformation der neuen Zelle integriert. Das ist ja das Gemeine des Virus. Deshalb kann man da schwer was gegen machen, sind die so schwer zu bekämpfen, diese Viren. Und was macht jetzt diese neue Zelle? Diese neue Zelle, hast du jetzt nur erstmal eine Blutzelle. Nicht? Du hast eine Blutzelle, weißes Blutkörperchen, und das hat jetzt ein Virus, hat sich da dran gesetzt, und der hat dann Erbinformation eingeschleust, zum Beispiel der AIDS-Virus. Was passiert jetzt mit dieser weißen Blut, mit dieser weißen Blutkörperchen? Das fängt wieder an, sich zu teilen, nehmen wir mal an. Was macht das? Ja, weil diese Zelle, die stellt plötzlich Viren her. Und die will das gar nicht, die weiß das auch gar nicht, aber in der Erbinformation steht drin, jetzt an dieser Stelle, jetzt musst du anfangen, Virus herzustellen. Sondern in der Bauanleitung. Stellt euch vor, da hat eine Flugzeugfirma, die hat ein neues Flugzeug entworfen, da steht dann genau die Anleitung mit drin und dann nebenbei hat da irgendein Terrorist noch mit reingeschrieben, wie man eine Bombe baut und die soll genau da unter dem Sitz des Fahrers eingebaut werden und der Arbeiter, der kümmert sich darum, steht im Bauplan mit drin, also wird das gebaut, also kommt die Bombe damit hinein. So ähnlich ist es bei der Zelle. Die Zelle hat ja keine moralische Überlegung, die überlegt sich, ist das logisch, der Plan oder nicht. Die Zelle macht genau das, was in der App-Information steht. Und wenn da steht, produziere jetzt ein Virus, dann produziert die Zelle ein Virus. Das ist das Problem. Aber genauso arbeiten Viren. Viren können sich nicht selbst vermehren, sondern sie können sich nur vermehren über solche Wirtszellen, in die sie sich einschleusen. Das ist das Gemeine daran. Aber das ist letztendlich Gentechnologie. Das ist genau das, was die Gentechnologen heute tun. Sie benutzen sogar die Viren dafür, um andere Erbinformationen in die Zellen einschleusen zu können, sonst können sie das nämlich gar nicht. Weil die Erbinformationen sind so fein, du kannst ja nicht mit der Pinzette dabei gehen, jetzt kann ich sagen, da tue ich so ein bisschen damit hinein, viel zu klein, das geht alles gar nicht. Sondern das musst du also biotechnisch machen, das heißt durch Viren beispielsweise und durch Enzyme, die du da reinschüttest und so etwas. Das heißt, Gott hat hier Möglichkeiten geschaffen, ohne die es schlichtweg gar nicht möglich wäre und nicht nur das, sondern er benutzt selbst Gentechnologie durch die Viren schon seit der Schöpfung, denn wir wissen, Tiere waren alle geschaffen bei der Schöpfung, die haben sich hinterher ausgespreitet noch in verschiedenen Gattungen und sowas, das ja, aber prinzipiell waren alle Tiere bei der Schöpfung da, so auch die Viren. Die Viren konnten sich schon damals nur vermehren, indem sie sich irgendwo eingeklinkt haben. Also Gott hat sie schon benutzt, irgendwie mit. Hat Gentechnologie mit eingebaut. Es gibt Ja. Ja, genau. Ich wollte jetzt gerade auf das Beispiel der Bakterien eingehen. Bei den Bakterien wissen wir das deutlicher. Da gibt es zum Beispiel die Darmflora-Bakterien, die dabei helfen, dass eben die Nahrungsmittel da gut aufgeschlüsselt werden und so. Tja, bei den Viren, mir fällt im Moment kein... Doch, genau, es gibt Viren bei Pflanzen. Die habe ich irgendwo hier auch mal... Das sind nämlich... Genau, das sind welche, die sich in Acrobacter tumefaciensis einschleusen, so heißen die. Die bewirken, dass diese Pflanze hinterher so Wurzelgallenhalstumore entwickelt und die sind wiederum gut für die Pflanze. Also sowas gibt es auch. Das sind allerdings eher die Ausnahmen. Die meisten Viren schaden uns heute. Oder im neutralen Fall könnten wir sagen, sie leben als Wirte auf uns, aber sie schaden uns nicht, aber sie leben mit uns. Also es gibt ja noch ein Zwischending. Nicht? Es gibt ja den Schaden, es gibt den Nutzen und es gibt diejenigen, die einfach neutral sind, die keine großen Auswirkungen haben auf uns. Ja, also von daher, sicherlich hat sich die Aggressivität der Viren verändert. Das ja, wie bei dem Löwen. Löwen gab es schon in dem Paradies, aber der hat sich verändert von seiner Nahrungsaufnahme oder seiner Auswirkung auf Menschen und Tiere. Nein, nicht unbedingt. Deshalb, ich baue meine Argumentation auch langsam erst auf. Ich würde jetzt einfach sagen, wenn generell es die Möglichkeit gar nicht gäbe, eine vollkommen neue Erfindung des Menschen während der Natur umzugehen, dann glaube ich, müssten wir umso skeptischer sein. Wenn wir sehen, dass Gott selbst etwas benutzt, zumindest haben wir dann, würde ich sagen, eher eine Legitimation dafür. So würde ich das mal ausdrücken. Ich würde nicht sagen, dass deshalb vollkommen freie Hand ist. Das wäre dann wieder dieser naturalistische Fehlschuss. Der sagt, so ist es, also können wir das auch so machen. Das glaube ich nicht. Ich entkräfte damit auch indirekt Argumente, die sonst gebracht werden gegen Gentechnologie. Zum Beispiel gibt es auch manche Christen, die sagen dagegen, ja, Gott hat die ganze Schöpfung nach ihrer Art geschaffen und deshalb dürfen Artgrenzen nicht überschritten werden. Das wäre falsch. Also nicht die Gentechnologie generell ist falsch, sondern dass damit Artgrenzen überschritten werden. Also Erbinformationen von einer Art zur anderen übertragen werden. Und dagegen argumentiere ich, indem ich sage, diese Artgrenzen sind von Gott nie so geschaffen, dass sie nicht überschritten werden können. Das ist also ein Irrtum. Da sind zum Beispiel diese Viren, die genau das tun. Und die hat Gott selbst so geschaffen. Also das heißt, er hat nicht generell eine Grenze gesetzt, du darfst die Artgrenzen nicht überschreiten. Oder die dürfen nicht überschritten werden. Das spricht dagegen. Gott selbst tut das auch, hat das auch getan, hat das in die Schöpfung mit eingebaut. Das heißt, ich entkräfte dieses Argument, was aus der Schöpfung herausgenommen wird. Ein Argument, das ich stärker gewichten würde, wäre beispielsweise das Argument, dass die Gentechnologie in einfacher Variante schon benutzt wird zu biblischen Zeiten und wir nirgends in der Bibel einen Grund genannt finden, dass das verboten wird. Das muss ich jetzt natürlich erklären. Da muss ich darauf hinweisen, dass Gentechnologie heißt ja einfach, Erbinformation wird bewusst vom Menschen verändert. Bewusste Veränderung von Erbinformationen gibt es aber nicht erst in neuester Zeit, sondern gibt es schon seit Jahrtausenden, beispielsweise durch die Züchtung. Denn Züchtung ist nichts anderes als Gentechnologie. Nur mit einfachen Mitteln. Ich habe nicht die Möglichkeit, eine einfache Erbinformation aus der Zelle rauszuschneiden, aber ich nehme einfach eine Mutation, irgendwas verändert sich in dem Lebewesen, nehme ich heraus und sage, das wünsche ich, das möchte ich gerne haben, und jetzt züchte ich die so, dass sie hinterher ganz anders aussehen, als sie vorher waren. Ein typisches Beispiel dafür ist der Hund. In der Schöpfung, im Paradies, gab es keine Hunde. Seht ihr irgendwo, dass in der Bibel verboten wird, dass Leute Hunde haben dürfen? Na, Hunde sind zwar unreine Tiere bei den Juden, aber das hängt nicht mit der Gentechnologie zusammen, sondern das hängt einfach damit zusammen, dass bestimmte Tiergattungen mit den gespaltenen Hufen und mit den einheitlichen Hufen und solche Sachen, dass die unrein und rein sind. Oder findet ihr irgendwo, dass die Schafe als verboten angesehen werden? Nein, ich finde, Abraham hat sogar viele Schafe und Ziegen. Die Schafe und Ziegen, die es zum damaligen Zeitpunkt waren, waren schon weit entfernt gezüchtet, domestiziert und gezüchtet, weg von den wild lebenden Schafen. Genauso lässt sich das übertragen auf die Rinder, die man hat, auf die Kamele, die man hat. Alle der damals existierenden Tiere und auch alle der damals existierenden Getreidesorten waren gezüchtet. Das wissen wir geschichtlich. Das ist also nicht Spekulation, auch nicht aus der Evolution heraus, sondern wir wissen, dass man in Ägypten schon vor 3.000, 4.000 Jahren gezüchtet hat. Und zwar, dass alle Nutztiere, die schon zur Zeit Jesu existierten, waren gezüchtete. Nirgends sehen wir irgendeinen Hinweis, dass Jesus sagt, zurück zur Natur, geht nur zu der Schöpfung, wie Gott sie ursprünglich gemacht hat. Sondern wir haben hier den Auftrag in der Bibel sogar, wir können die Welt bebauen und verwalten und bewahren. Wir können sie verändern nach den Maßstäben, die uns für wichtig und richtig erscheinen. Deshalb wurde den Menschen hier hinterher auch die Möglichkeit gegeben, über die Natur zu regieren, dass er zum Beispiel Tieren das Leben geben darf, wenn es für seinen Nutzen, nicht aus Mordlust, sondern für seinen Nutzen zur Ernährung oder so weiter, nötig ist. Also, wir sehen, dass die Natur nicht heilig an sich ist, sondern sie kann den Menschen und soll den Menschen als sein Lebensraum nutzbar gemacht werden. Er kann die Natur so umgestalten, wie sie für seinen Nutzen brauchbar ist. Das ist der Auftrag, den Gott ihm in der Schöpfung gibt. Eben das andere ist dieses Argument, was ich genannt habe, nirgends in der Bibel, obwohl es diese Züchtung schon gab, wird irgendwo erwähnt, nicht mal in einem kleinsten Hinweis, dass das verboten ist, also sexuelle Vereinigung von Mensch und Tier, genau, dass so etwas nicht verboten wäre. Wie du argumentierst, das ist jetzt stärker argumentiert, nicht von der Bibel, das können wir hier auch nicht, weil der Bibel relativ wenig steht darüber, sondern das ist mehr über die Auswirkungen. Das hat negative Auswirkungen, die für uns nicht wünschenswert sind oder die sogar für uns nicht verantwortbar sind, und deshalb lehnen wir das ab. Und diese Argumentation würde ich zustimmen. Aber diese Argumentation sagt nicht, generell ist es falsch, sondern weil es diese negativen Auswirkungen hat. Wenn wir also die Garantie dafür hätten, dass diese negativen Auswirkungen nicht da wären, dann würde das Argument hinfällig sein. Inwiefern? Ja, 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 das ist die goldene Regel, die sagt Jesus auch so. Mhm. Genau, dem würde ich auch zustimmen. Ja, dem würde ich zustimmen. Allerdings heißt das ja nicht, dass generell Gentechnologie immer negative Auswirkungen haben muss. Jetzt müssten wir den Einzelfall untersuchen, müssen feststellen, hat diese gentechnologische Anwendung mehr negative oder mehr positive Auswirkungen? Und dann müssten wir danach sagen, das ist möglich, die zu machen oder das ist nicht. Wir hätten aber keine Pauschalverurteilung zu sagen, generell ist Gentechnologie schlecht oder generell ist sie gut. Und auf dieser Ebene, da würde ich mich mit dir treffen, würde ich sagen, ja, das ist genau das, was ich auch glaube. Wir müssen unterscheiden zwischen den verschiedenen Bereichen der Anwendung. Aber erstmal will ich noch etwas auf der prinzipiellen Ebene bleiben. Also ist das generell erlaubt oder nicht? Und da war ja meine Sache mit der Züchtung, dass Züchtung letztendlich nichts anderes als Gentechnologie ist. Das heißt, der Mensch will bestimmte Eigenschaften an Tier und Pflanzen, die er als wichtig empfindet, die will er auswählen. Und das war damals mit anderen Mitteln, aber die Mittel sind heute prinzipiell nicht anders, sondern sind nur von der Feinheit, von der technologischen Möglichkeit anders. Im Grunde genommen war genau das Gleiche. Man hat ein Tier, das will man weiter züchten, man will das nur nicht über Generationen hinweg, weil die Menschen ungeduldig sind, sondern man will das schneller machen. Also wartet man nicht, dass jetzt da der Bulle da noch diese Kuh besteigt und dass hinterher noch Mutationen entstehen, sondern man versucht, die bewusst herbeizuführen, indem man Erbgut ändert. Und insofern würde ich sagen, dass Gentechnologie eigentlich qualitativ nichts anderes ist als die Züchtung, die man seit der Schöpfung gehabt hat. Also seitdem Menschen Tiere und Pflanzen für sich gezogen und bepflanzt haben, haben sie gezüchtet und haben damit die Schöpfung Gottes verändert. Also damit will ich ausschließen, jemand sagt, wir dürfen die Schöpfung Gottes nicht verändern, das ist Sünde, deshalb Gentechnologie ist falsch. Das Argument ist falsch, das gab es schon zu der Zeit des Alten Testaments, zur Zeit von Abraham und Mose und Jesus, und die alle essen davon, die alle gebrauchen diese Tiere. Jesus reitet auf einen Esel, dabei wissen wir ja, in der Schöpfung gab es gar keinen Esel. Ein Esel, nicht Esel, Maultier ist das ja, glaube ich, nicht? Maultier reiten wir darauf, oder nicht? Esel, Maultier, was steht denn da eigentlich? Das ist Esel, müsste ich nochmal nachschauen. Ist Esel denn, nicht? Ja, auf jeden Fall, Maultiere gab es damals in Israel auch. Maultiere ist ja auch eine Kreuzung zwischen Pferde und Esel. Nirgends lesen wir, dass das verboten ist, zu züchten oder zu gebrauchen in der Bibel. Wie gesagt, bei den Nutzpflanzen ist das sowieso nicht der Fall. Also bei dem Getreide, was Jesus gebraucht hat, um das Brot rauszubacken, das ist kein Wildgetreide. Ihr könnt draußen auf eine Wiese gehen, da ist das Wildgetreide. Das ist kein Mensch, weil da eben ganz, ganz wenig nur Korn, also man ist, das ist über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg gezüchtet worden. und das wird da, wurde da gebraucht, ohne dass jemand einzeln verändert. Also hier würde ich sagen, das ist durchaus ein Hinweis darauf, dass wir sagen können, generell ist Veränderung der Natur nicht verboten. Auch Veränderung der Natur über Auswahl von Erbinformationen ist nicht verboten. Das wird in der biblischen Zeit durchaus praktiziert. Ja, also wenn wir sagen, aber generell nicht verboten, Gentechnologie, können wir auch nicht sagen, generell um jeden Preis erlaubt, sondern wir sind jetzt wieder auf der Basis, wir müssen uns genau anschauen, zu welchem Zweck wird die eingesetzt und wo gibt es vielleicht schon prinzipielle Grenzen, wo wir sagen, das darf in keinem Fall durch Gentechnologie gemacht und erreicht werden. Nun, ich habe hier auch noch eine kleine Geschichte der Gentechnologie, die überspringe ich aber einfach einmal. Wir wollen uns vielleicht erst einmal darüber Gedanken machen, was verspricht denn die Gentechnologie so alles? Also wenn wir heute über Gentechnologie hören oder lesen, in Büchern, in Zeitschriften, Fernsehdokumentationen, dann ist es ja so, das, was uns am ehesten überzeugt, das ist nicht, dass die Leute sagen, Fortschritt um jeden Preis, sondern dass die Leute sagen, ja, das hat ja so viele positive Auswirkungen. Welche zum Beispiel? Was will Gentechnologie eigentlich erreichen bei uns, zur Umwelt heute?
Leiden, Abkürzungen
dazu,
oder?
Genau. Ja, fällt dir ein Beispiel dazu ein?
Ja.
Das sagt man bei Krankheiten gerade. Krankheiten, da haben wir durch die Gentechnologie ganz neue Möglichkeiten, ohne viele Nebenwirkungen Krankheiten zu heilen. Insbesondere denkt man natürlich an Erbkrankheiten, aber man will auch arbeiten, beispielsweise an Krebs. Da sagt man da, die Krebszellen, wir könnten ja Erbinformationen entwickeln, so eine Art Selbstmordprogramm, dann spritzen wir das in den Krebstumore ein und dann wird das durch die Vektoren, also das heißt zum Beispiel die Viren, eingeschleust in die Krebszellen und die töten sich selbst ab. Rein theoretisch wäre das ja ein eleganter Weg, nicht, so das zu machen. Und rein theoretisch ist das auch möglich, praktisch noch nicht, aber theoretisch. Ja, ja, Insulin ist heute fast nur gentechnologisch verändert. Du kannst sagen, zu wahrscheinlich 98%, und zwar gentechnisch insofern, eigentlich, das Insulin ist eben das Paradebeispiel, was immer angeführt wird, von einem Erfolg der Gentechnologie. Es gibt eben nicht so viele davon, deshalb nimmt man gerade das als Beispiel. Heutzutage wird fast alles Insulin gentechnisch hergestellt, nicht verändert, sondern hergestellt. Früher musste man das mühsam herstellen aus der Bauchspeicheldrüse von insbesondere Schweinen, zum Teil auch von Rindern, und hat das daraus extrahiert. Also man musste dann Brei da bilden, den musste man extrahieren, das war sehr kompliziert. Aber dieses Insulin war ja nie menschliches Insulin, sondern immer tierisches Insulin, aber ohne das starb man, also hat man das als Ersatz dafür genommen. Sehr kompliziert herzustellen, mit vielen Nebenwirkungen. Dann ist man dazu übergegangen, dass man Bakterien genommen hat, denen hat man die menschlichen Gene für Insulin eingepflanzt und jetzt, das Insulin, was heute da ist, wird fast ausschließlich von Bakterien produziert. Aber es ist menschliches Insulin. Also es ist hundertprozentig identisch mit dem menschlichen Insulin, was wir herstellen in unserem Körper. Und insofern hat es keine Nebenwirkungen, funktioniert viel besser, kann in jeder beliebigen Menge hergestellt werden, ohne viel großen Aufwand dabei, ohne Nebenwirkungen. Also ich meine, ohne Nebenwirkungen, die man vorher hatte bei tierischem Insulin. Das ist das, eines der Paradebeispiele heute, die man dort nennt. Und hier könnte man sagen, tatsächlich, es scheint fast alles dafür zu sprechen. Leiden wäre beseitigt von Menschen, die früher gestorben wären oder stark darunter gelitten hätten. Es ist ohne viele Nebenwirkungen dabei. Es ist bisher nicht beobachtet, obwohl man das schon über Jahre tut, dass irgendwie die Natur negativ dadurch beeinflusst wäre, durch diese Insulin produzierenden Bakterien. Die lässt man dann natürlich auch nicht frei, nicht? Sondern die sind dann in Züchtungstanks darin, wo man sie hält und da produzieren sie das ihr Leben. Die wissen auch gar nicht, warum sie das machen. Das ist ja für sie vollkommen unnütz, das Insulin. Nicht? Aber sie machen das, wenn man es eingepflanzt hat. Das wäre so ein Beispiel. Also Leiden wird vermindert, Krankheiten und so. Was noch? Wofür soll die Gentechnologie noch herhalten? Das musst du uns erklären.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Es gibt den Zusammenhang auch, ich erkläre ihn euch, aber das ist eben häufig so, dann merkt man gar nicht, warum sagen die Leute das. Das ist ein Schluss, der geht über mehrere Zwischenschlüsse. Man sagt nämlich, wenn wir Gentechnologie benutzen, für die Landwirtschaft. Dann können wir in der Landwirtschaft Pflanzen züchten, die plötzlich viel mehr Ertrag bringen. Wenn die mehr Ertrag bringen, dann haben wir auch mehr, was wir verteilen können, was wir den Leuten geben können in Ländern der dritten Welt. Also nehmen wir an, wir würden alle nur noch gentechnisch veränderten Mais anbauen und der würde plötzlich 20% mehr Ertrag bringen. Dann hätten wir ja 20% mehr, die wir verteilen können, um es den Leuten in der dritten Welt zu geben. Das wäre ein Argument, wo man sagt, Gentechnologie ist dafür da, um den Hunger in der dritten Welt zu lindern. Zweites Argument ist dafür, wir könnten gentechnologisch auch Getreidearten entwickeln, die mit viel weniger Wasser auskommen, die man vielleicht in Gegenden anbauen kann, die heute trocken sind in Afrika, wo man keine Pflanzen anbauen kann. Es gibt erste Versuche, wo man Pflanzen gezüchtet hat, die man auch essen kann. So eine Art Tang ist das, der wächst auch auf salzigem Wasser. Das hat man in der Küstennähe, gerade in Afrika gemacht, wo man Salzwasser hinleiten kann. Da wächst natürlich kein Getreide, aber da kann man diesen Tang anbauen, den kann man hinterher verarbeiten, auch zu einer Art Brot. Man mahlt das, dann kann man das auch essen. Und so kann man mit Salzwasser, also da, wo gar kein genügend Niederschlag ist, kann man die Leute ernähren. Also es gibt erste Versuchsprojekte und die scheinen einigermaßen zu funktionieren. Man hat natürlich diesen Tang auch verändert, dass er genießbar ist und so weiter, dass er sich da gut verbreitet. Also gentechnologisch verändert und tatsächlich auch so, sagt man, können wir den Hunger der Welt lindern. Man arbeitet daran, dass man Getreide züchtet, was weniger anfällig ist gegenüber Schädlingen. Nehmen wir an, in Indien, die Leute haben wenig Geld, um dann Schädlingsbekämpfungsmittel zu kaufen. Dann sagt man, wir züchten oder wir machen gentechnologische veränderte Reispflanzen und die sind nicht mehr anfällig gegenüber den Schädlingen. Dadurch steigt die Ernte in dem Land selbst und es können mehr Leute in dem Land selbst ernährt werden. Also diese drei Prinzipien, die stecken dahinter, ganz neue Arten zu entwickeln, gentechnologisch, sie unempfindlicher zu machen oder bei uns einen Überschuss zu erwirtschaften, der den Leuten zugutekommt oder wir importieren einfach weniger daher, weil wir selbst genug haben. Da sagt man, das sind drei Argumente, die dann Gentechnologie als Mittel einsetzen lassen, um den Hunger der Welt zu bekämpfen. Ich sage euch jetzt schon im Voraus, weil ich jetzt nicht dazu komme, hinterher meine Worte noch irgendwie in Frage zu stellen. Ich rede jetzt natürlich wie ein Vertreter der Genlobby, ne? Also. Ja, also zu einer kritischen Auseinandersetzung kommen wir ja noch. Ich will nur erst in der ethischen Beurteilung, also wir sehen, das Mittel selbst, haben wir hoffentlich eindeutig gesehen, das Mittel selbst, das Werkzeug, ist nicht generell zu verwerfen. Da kann man nicht sagen, das ist generell unmoralisch. Gentechnologie generell. Aber es kommt darauf an, was machen wir damit? Also als nächstes überprüfen wir jetzt, was geben die Leute vor, was sie damit machen wollen. Und dann bewerten wir das. Und dann bewerten wir hinterher, wie ist denn die Realität von dem, was sie damit machen? Und dann überlegen wir noch, welche Möglichkeiten, Gefahren verbergen sich denn noch über das hinaus, was sie jetzt machen, in der Zukunft mit dem, was passieren könnte. Und wenn wir diese drei Aspekte behandelt haben, dann können wir besser beurteilen, welcher Bereich von Gentechnologie ist für uns als Christen jedenfalls zu meiden, welcher ist in so einem neutralen Bereich und wo müssen wir sagen, das ist sogar gut. Aber dafür will ich sozusagen jetzt Stück für Stück vorangehen. Ich will erstmal sehen, was sind die Versprechungen. Die Versprechungen sind in diesem Bereich, Krankheiten werden gelindert, Leiden wird gelindert, Hunger wird gelindert in der Welt. Was noch? Die Menschen werden schöner, klüger, älter. Das ist ja nicht jetzt direkt gegen Leiden, seitdem ich sage, Dummheit ist Leiden oder so etwas, nicht? Oder mangelnder Intelligenzquotient oder so etwas. Das ja nicht, aber hier sagt man, schöner, klüger und so weiter, nicht? Wir werden einfach auch das Erbgut des Menschen. Es gab in den USA gibt es bisher immer noch eine Samenbank von Nobelpreisträgern. Da hat man die Samen gesammelt, dann konnte man, das war die Idee von einer privaten Firma, die wollte dann diese auch verkaufen, eben zu sagen, willst du ein Kind von einem Nobelpreisträger? Für immerhin etwas, erstmal der Ruf, aber nicht nur der Ruf, sondern man geht davon aus, ja, dann ist wahrscheinlich auch das Kind viel intelligenter. Und das ist in den USA ja auch eine finanzielle Frage. Ich muss viel weniger bezahlen für Studium an der Universität. Der bekommt hinterher einen viel besseren Job. Der kann auch gut für mich sorgen, wenn ich älter werde. Das sind auch finanzielle Sachen, die spielen aber eine Rolle. Ne? Ich könnte umgekehrt sagen, vielleicht mache ich dann auch eine Samenbank oder so etwas auf oder eine Eibank hier von Models. Ne? Und dann sage ich also hier, dann machen wir eine Kreuzung, mein Kind, Model und Nobelpreisträger, hoffentlich genauso hübsch, ne? Und genauso intelligent, hoffentlich nicht umgekehrt. Ne? So intelligent wie das Model, wobei Models müssen dumm sein, aber und so schön wie der Nobelpreisträger oder sowas. Ne? Ja, aber das wäre ja eine Idee, die dahinter steckt. Eine Idee, die dahinter steckt, ist sagen, wir wollen den besseren Menschen machen. Nietzsche würde sagen, den Übermenschen, der mehr kann, der mehr weiß, der nicht so anfällig ist gegenüber Krankheiten, der immer gesund ist, der hat auch wenig, dann müssen wir unserem Bundeskanzler empfehlen, sind die Lohnnebenkosten dadurch gesenkt. Nicht? Der wird gar nicht mehr krank. Wir züchten den so, der wird gar nicht mehr krank, brauchen wir auch keine Krankenkasse mehr.
So.
Ach, über den Krankenkassen, ja, das ist dann natürlich schlecht. Ne? Dafür kann er mehr Vergnügung angeben. Ne? Dann sind die halt, was weiß ich, da in dem Trockenski-Ski-Park arbeiten die oder so. Oder er kann sich manikürieren lassen, wenn ich die Finger so, und dann geht er auch.
Ja.
Ja. Wäre doch erstmal auch toll. Wäre doch erstmal toll, wenn du Unternehmer bist, wäre das doch toll. Nicht? Du hast da einen Arbeitnehmer, der perfekt ist, der fällt nicht aus an den Krankheit, der kann super schnell arbeiten, ist ganz konzentriert und so, wenig Fehler, das wäre super. Ja, das wäre super, ne? Ja, also dann merken wir, das sind positive Auswirkungen. Allerdings jetzt müssen wir mit diesen positiven Auswirkungen aufhören. Und jetzt genießt dann den gentechnisch veränderten Kartoffeln heute Mittag und gentechnisch veränderte Schweinefleisch oder sonst was. Ne? Ich muss mal in der Küche nachfragen, sonst können wir ja was Neues bestellen. Extra noch aus der USA importiert oder so. Ne? Also, da werden wir später noch weitermachen. Wir müssen mal sehen, wie wir das genau aufteilen.
Frage an, warum soll man überhaupt moralisch und ethisch handeln?
Ja, habt ihr da spontan eine Idee? Wir gehen ja erstmal noch davon aus, wir reden jetzt mal mit Leuten, die nicht gläubig sind. Klar, von uns als Christen, da kommt dann dazu, wir sollen ethisch und moralisch handeln, weil Gott steht dort am Ende als Richter und der wird uns verurteilen und sonst kommst du in die ewige Hölle. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen locker gesagt, aber das ist natürlich etwas, was wir in der Bibel lesen, ganz klar. Also Auswirkungen sind, weil Gott straft, umgekehrt, weil er belohnt. Das haben wir im Alten Testament, Ungehorsam bringt Fluch und Gehorsam bringt Segen. Das ist ja das, was sich durch die ganze Geschichte des Alten Testaments durchzieht. Also das ist eine starke Motivation. Eine andere Motivation, die wir von Gott aus noch beziehen könnten, ist, dass wir sagen, Gott weiß am besten, wie wir unser Leben führen sollen. Nicht nur, dass er willkürlich Ordnungen aufstellt, um unseren Gehorsam daran zu messen, sondern dass er Ordnungen formuliert hat, die gut für unser Leben sind. Also, dass wir sagen können, es tut uns auch gut, nicht nur wegen Strafe und Segen, sondern es tut uns gut, weil wir so ideal leben können. Es dauert dort ja das Beispiel dann zu lesen einer Betriebsanleitung, wie der Ingenieur, der ein neues Produkt entwickelt und der dazu Angaben gibt, wie man das am besten zu verwenden hat. Und wenn man sich danach richtet, dann hält das normalerweise auch. Nehmen wir beispielsweise ein Auto, kauft ihr euch ein Auto und dann sind euch die Spritkosten zu hoch und stattdessen tankt ihr nur noch Wasser, weil das billiger ist aus dem Gartenschlauch, dann geht das einmal und dann war es das wahrscheinlich gewesen. Ne? Da merken wir, ist es gut, sich an die Vorgaben dessen zu halten, der etwas konstruiert hat. Also das ist ja auch noch ein Aspekt für uns. Wir sagen uns, wir halten uns an die Ethik, weil Gott, der uns konstruiert hat, am besten weiß, wie wir leben. Als Einzelindividuum und natürlich auch in der Gemeinschaft. Das sind jetzt christliche Beweggründe. Aber wenn ihr mit Nichtchristen zu tun habt, dann wäre ja die Frage, welche andere Formen von Begründungen können die denn geben? Ja, was habt ihr da für Vorschläge? Wir wollen ja, einfach mal sammeln.
Wir brauchen ein bisschen Regeln zum Zusammenhängen mit
Menschen. Mhm. Okay, das ist einfach nötig, weil sonst gibt es kein gutes Zusammenleben. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Was jetzt noch nicht ganz genau festlegen, welche Regeln das dann sind, aber eine Grundmotivation erst einmal gibt. Und danach frage ich ja auch. Was wäre noch für Möglichkeiten, das zu begründen? Okay. Also wäre es in der ähnlichen Art und Weise. Und auch irgendwie Ethik tut uns gut. Wir brauchen Ethik, um Konflikte zu regeln dabei. Also ich denke, das sind auch die Hauptmaßstäbe oder die Hauptgründe, die dann aufgeführt werden. Irgendwofür ist das gut. Jetzt geht es aber dann um konkrete Forderungen der Ethik. Wie werden die denn dann begründet? Meinetwegen, du sollst nicht stehlen. Und das ist jetzt für jemand, der nicht gläubig ist, wie begründet er das denn dann? Ja, okay, das sagt mir mein Gewissen. Jetzt müssen wir immer noch sagen, was dein Gewissen im Einzelnen beinhaltet. Manchmal haben die Leute den Eindruck, das ist so eine Art Gefühl. Nicht? Irgendwie das Gefühl sagt mir das. Aber die Bibel spricht ja auch von einem Gewissen, was mehr ist als das Gefühl. Wobei, da werden wir uns ja noch mit beschäftigen, je nachdem, wo das Gewissen muss ja geprägt werden. Es muss ein Inhalt da hineinkommen. Das Gewissen ist nach der Bibel eine Art, wir können fast sagen, Organ oder eine Instanz im Menschen. Und die sagt nicht von vornherein immer dasselbe, dieses Gewissen, sondern das muss gefüllt werden. Aber das ist etwas, worauf Menschen sich beziehen, ja. Andere sagen dann auch, das hat der und der gesagt. Das hat der Papst gesagt. Naja, vielleicht nicht, als wenn ich gar nicht Christ bin, ne? Aber dann sage ich mal, das hat der Bundeskanzler gesagt. Der hat gesagt, das ist richtig. Und deshalb mache ich das so. Vielleicht beruft man sich auch nicht darauf, sondern sagt dann eben, das haben meine Eltern gesagt. Letztendlich, das, was dahinter steht, Menschen versuchen sich auf eine höhere Autorität zu berufen. Also zu sagen, das kommt nicht nur von mir, sondern das ist eine höhere Autorität, die ist glaubwürdig und deshalb mache ich das, deshalb ist das richtig. Das ist eine Grundargumentation, die bei Menschen vorhanden ist, die sich jetzt nicht direkt auf Gott beziehen. Wir tun hier etwas Ähnliches, nur bei uns ist das nicht irgendeine menschliche Instanz, sondern wir sagen, das ist dann Gott. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Die sagen, dieses Verhalten wird generell von mir erwartet. Das macht man einfach so. Oder das muss so gemacht werden. Oder das gehört sich so. Das sind Begründungen, die dahinter stehen. Also, ich habe das erlebt in manchen Diskussionen mit Menschen über Homosexualität. Frage ich sie, was heißt das? Warum ist das? Finden wir schlecht. Warum? Tja, das ist doch irgendwie nichts. Das ist doch nicht normal. Das ist doch irgendwie unnatürlich. Das ist doch nicht in Ordnung. Das macht man doch nicht. Oder so. Das ist dann bei vielen Leuten, die gar nicht genau fassen können, warum. Denn sie haben einfach den Eindruck, es gibt eine Art gemeinschaftlicher Überzeugung von Normen und an denen hat man sich generell zu richten. Was es sonst auch noch gibt, ist beispielsweise, dass man nicht nur sagt, das gehört sich so oder Autoritätsperson, sondern ich handle so, weil ich Achtung und Anerkennung bei anderen bekommen will. Gibt es auch. Das kann bei kleinen Kindern sein, nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern sie wissen ganz genau, was Mama und Papa gerne wollen und dann, wenn sie jetzt nicht da ein gutes Verhältnis haben wollen, dann tun sie das. Das hängt auch nicht mit Autorität zusammen, sondern einfach, sie wissen, wenn ich das tue, dann habe ich etwas Positives davon. So verhalten sich manche Menschen auch im Alltag. Die sind meinetwegen der Geschäftsbesitzer. Du kommst da rein und willst was kaufen und der ist freundlich und nett zu dir und sagt, ja, guten Tag und wie schön und wie geht es und so. In Wirklichkeit ist ihm ganz egal, wie es dir geht. Nicht unbedingt, es gibt manche, die interessiert das ja auch, aber die meisten nicht. Der macht das so, weil er weiß, dass es gibt Anerkennung, dann kann er besser ein Geschäft machen, dann bist du auch eher geneigt, bei ihm etwas mitzunehmen. Also auch das gibt es. Ethisches Verhalten, einfach weil ich davon mir einen Vorteil erhoffe. Und ich denke, das ist legitimiert, das ist erwartet, da gibt es dann für mich einen Vorteil davon. Nun, es gibt dann auch manche, die das beziehen auf Misserfolge, im Rückblick natürlich auf die Vergangenheit, auf die Geschichte könnten wir sagen. Das hat früher nicht geklappt, das müssen wir heute anders machen. Oder das hat früher geklappt und das müssen wir heute so machen. Letztendlich ein Lernen aus Versuch und Irrtum, könnten wir sagen, im eigenen Leben oder eben in dem Leben auch der Geschichte, wenn man darüber hinausschaut. Das merkt man für viele Handlungen, wird immer das Schreckbild, gerade in Deutschland, natürlich des Nationalsozialismus herangeführt. Also wenn die Nationalsozialisten irgendetwas gemacht haben, dann kann man das immer als Grund nehmen, deshalb machen wir das nicht. Weil alles, was die gemacht haben, ist natürlich von vornherein bis hinten falsch. Und das ist beispielsweise eine Argumentation, die es bei der Euthanasie gibt. Wenn die Leute kein Argument mehr haben, dann sagen sie, aber Hitler, der hat die Leute auch umgebracht und Hitler ist schlecht, also ist das auch schlecht. Das ist ungefähr so eine Argumentation. Natürlich, ich weiß nicht, wie weit es trägt, aber immerhin, das ist dann häufig so eine, oder bei älteren Menschen gegenüber jüngeren Menschen, das habe ich auch schon gemacht, diese Erfahrung. Und das hat dann mir gar nicht geklappt, ist schief gelaufen, deshalb tut das auch nicht. Das ist halt auch so eine ähnliche Argumentationsform. Also die wird, sowas wird häufig angewandt für Begründung von ethischem Verhalten, von moralischem Verhalten. Bei all diesen Begründungen, die könnten wir jetzt noch fortsetzen, können wir noch sagen, da gibt es auch noch andere ähnliche Formen. Was fällt uns bei denen denn alles auf? Oder vielleicht frage ich noch etwas mehr dabei. Wenn uns jetzt jemand so eine moralische Begründung nennt, ist die von vornherein überzeugend für uns? Ja. Genau. Ja, sie ist relativ, weil sie von mir als Person abhängt. Sie ist auch noch in einer anderen Hinsicht relativ. Das sagst du, weil sie eben nicht absolut ist. Ich kann jede dieser Sachen nochmal hinterfragen. Also könnte ich sagen, ja, wenn diese Autoritätsperson das sagt, ja, woher weißt du, ob die eine richtige Entscheidung getroffen hat? Oder ich könnte sagen, ja, für mich ist die aber gar keine Autoritätsperson. Das heißt, das gilt nur insofern, wie ich mich mit der Person identifiziere. Genau dasselbe ist, wenn gesagt wird, das wird einfach erwartet. Kann ich jetzt die Frage stellen, ja, ist das mir doch egal, ob das erwartet wird in der Gesellschaft oder nicht. Warum soll denn das dann gut sein oder schlecht sein? Die Gesellschaft kann alles Mögliche erwarten. Jetzt könnte ich wieder mit dem Hitler-Beispiel kommen, könnte sagen, tja, unter Hitler hat man erwartet, dass wir alle gesagt haben, nicht Heil Hitler und begrüßt haben und so und dann Hakenkreuz da auf der Brust gehabt haben. Haben sie auch erwartet. Ist das deshalb gut oder nicht? Würden viele Leute heute sagen, ja, nee, irgendwie, das finde ich auch nicht so gut. Und dann merkt man, das ist problematisch, so zu begründen. Aber viele Menschen im alltäglichen Gespräch, wie auch in ethischen Büchern, die begründen genau so. Also im Rückgriff auf subjektive Empfindungen, auf geschichtliche Entwicklungen, auf geschichtliche Erfahrungen, auf Autoritäten und so weiter, wird einfach gesagt, Nietzsche hat gesagt. Oder Kant hat gesagt, oder Aristoteles hat gesagt. Das ist ja auch so ein Rückgriff auf Autorität, wo es nicht immer darauf ankommt, dass das, was er sagt, verständlich ist und eindeutig ist, sondern dass es diese Person ist, die das macht. Und das ist ein Problem. Und dieses Problem ist eines der Grundschwierigkeiten der Ethik heute in der Gesellschaft. Das merkt ihr, wenn es um irgendeine ethische Entscheidung geht in der Gesetzgebung. Nehmen wir das Beispiel an dieser Embryonenforschung, die ja vor etwa einem Jahr, glaube ich, entschieden worden ist in Deutschland. Da hat man gemerkt, es ist keine Letztverankerung der Ethik möglich. Es gibt nichts, worauf man sich berufen könnte, wo man sagen könnte, daran muss man sich halten. Und das ist etwas, was vielen Leuten zu schaffen macht. Ist ja auch ganz klar. Weil immer nur hängt es an bestimmten an den Maßstäben, die ich selbst aussuche, an Autoritäten, die ich aussuche, an Grundüberzeugungen in der Gesellschaft, auf die ich mich berufe, die aber nicht alle teilen müssen. Also insofern, da ist ein gewisses Problem im Rückblick auf diese Autorität. Und ich könnte auch die Frage stellen, warum man sich nach den Erwartungen halten soll, inwiefern eine Autorität überhaupt so etwas festlegt oder nicht. Und eine Alternative dazu, zu der viele Menschen heute kommen, wäre was? Also dann merken sie, ja, Autoritäten bringen es nicht, die Kultur, wenn ich mich darauf beziehe, bringt es nicht. Dass alle derselben Meinung sind, das ist auch nicht letztendlich verpflichtend. Und rein logisch ist es das ja auch nicht. Kann ich einfach sagen, das kann sich ja ändern. Das ändert sich ja auch von Generation zu Generation und manchmal von Jahr zu Jahr. Es gibt ja jetzt so eine ganze Welle, da waren wir noch letztens in Paderborn, da haben wir alle spazieren gegangen und da war eben ein Plakat, Geiz ist geil. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ne? Gibt's jetzt. Und da gibt es eine ganze, irgendwie habe ich das auch letztens noch gelesen, da gibt es neue Eissorten, die heißen dann auch Wollust und Gier und Geiz oder irgendwie so etwas. Also das ist locker zum Konsumieren, das macht Spaß, das ist cool, das steckt ja dahinter, ne? Also auch mit dem Geiz. Und da merken wir, wie sich innerhalb von wenigen Jahren Begriffe, die man früher eindeutig als negativ beurteilt hätte, zu plötzlich Trendbegriffen umgestalten. Und es geht ja nicht nur um Begriffe, sondern es geht ja um Inhalte dahinter, und zwar um ethische Inhalte. Denn Geiz wird ja in der Bibel ethisch verurteilt, wird gesagt, das ist falsch, das ist schlecht. Und ich hoffe, wir bleiben auch dabei, selbst wenn wir solche Werbung lesen, oder wenn wir Menschen merken, die es auch toll finden. Du kannst das in Talkshows erleben, im Radio oder im Fernsehen. Das läuft dann, wenn sie geizig sind, das als toll empfinden, als schön empfinden. Das ist gut, das ist richtig, sich so zu verhalten. Möglichst genau auf den Cent zu achten, zu sehen, wo bekomme ich die Sachen am günstigsten.
Und letztlich ist es ja kein Geiz, sondern sparsam.
Ja, genau. Also die Leute versuchen dann natürlich, wenn ihnen der Begriff Geiz noch ein bisschen unangenehm ist, das dann irgendwie zu umschiffen, um einen anderen Begriff dazu zu nehmen. Aber ein Trend gerade jetzt, ich habe Eindruck, in diesem Jahr, der stärker ist, ist, diese Begriffe auch bewusst zu benutzen. Erstmal vielleicht ein bisschen zu schockieren, um herauszufordern dabei, aber das ist eigentlich das, was man meint. Früher hat man das umschrieben, man hat dann gesagt, naja, das ist ja nicht geizig, aber so und so und so und so und so. In Wirklichkeit war es in vielen Fällen schon Geiz. Natürlich gibt es etwas wie Sparsamkeit, das ist schon wahr, aber Geiz ist eben das, wo es übersteigert wird, wo es dann nur noch um den materiellen Besitz und den Reichtum des Anhäufen geht. Und das ist ja etwas, was tatsächlich viele Menschen im Materialismus plagt und worauf sie ihr hauptsächliches Denken ausrichten. Ich meine, das merkt ihr, wenn ihr beim Gespräch vom Nachbarn seid und es im Gespräch nur noch darum geht, wo man die Sachen am günstigsten kaufen kann, wo ich mal am günstigsten gekauft habe. Dann hat das nichts mehr mit Sparsamkeit zu tun. Dann merkt man, das ist so stark zum Lebensinhalt geworden. Dann geht es davon, ist es das Materielle, was so stark im Mittelpunkt steht. Das heißt nicht, dass man sich irgendwie einen Tipp geben kann, aber wenn das nur dieses Gespräch darum geht, möglichst viel anzusammeln und möglichst viel überall einzusparen, wenn also der Lebenssinn, der Hauptinhalt sich nur noch darum dreht, möglichst die günstigste Krankenkasse und die günstigste Bank und das günstigste Benzin und das günstigste Fleisch und wo sind die Eier heute am günstigsten, dann ist das schon nicht mehr Sparsamkeit. Und das wird in einer gewissen Weise salonfähig gemacht. Vor einigen Jahren gab es dann noch ein Buch, das hieß, habt ihr vielleicht auch gelesen, war ein Bestseller dann, oder gehört zumindest davon, gute Mädchen kommen in den Himmel und böse überall hin. Ne? Ja, und das findet man gar nicht mehr schlecht. Böse sein, das ist nicht schlecht, das ist gut. Wenn du durchsetzen willst und das erreichen willst, dann sei böse. Die Guten und Lieben, nur mit denen kann man ja alles machen. Ne? Also durchaus da, wenn du etwas erreichen willst, dann sei so. Dann merken wir, gibt es eine Umwertung von Moral. Also das, was als eindeutig negativ empfunden worden ist, oder man hat das zugeordnet und viele haben es ja trotzdem gemacht, aber man hat es als negativ empfunden oder zumindest nicht öffentlich dazu geoutet, gilt heute als salonfähig, als normal, als richtig, als in Ordnung. Und da merken wir, es gibt eben einen, es gibt nicht so einen festen Kanon von Überzeugung, von dem man sagen kann, der wird von allen akzeptiert. Und den gibt es je länger, je weniger. Bestimmte Sachen waren vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren noch relativ sicher. Man hat gesagt, das ist falsch. Heutzutage gibt es fast gar nichts mehr, von dem ihr sagen könnt, da sind sich alle einig, dass das falsch ist, so zu handeln. Und das führt dann, wie wir gesehen haben, weil die Begründungen nicht halten, führt zu einem Relativismus. Es gibt dann viele Menschen, die sagen sich auch, jeder sagt ja, was er will. Es gibt gar keine festen Überzeugungen mehr. Und jemand, der dann noch klug dabei ist, der führt dann vielleicht auch noch Überzeugungen aus fremden Religionen und fremden Völkern an. Und denkt beispielsweise daran, dass es bei den Eskimos, da war es üblich gewesen, dass manche Eskimo-Kinder, also die haben dann ihre Eltern ab einem bestimmten Alter getötet. Das war einfach so, man sagte, ja, die sterben dann sowieso, die belasten uns zu viel, also dann die Eltern weg umbringen. Das gab es nicht nur bei den Eskimos, aber das wäre ein Beispiel dafür. Dann würde man sagen, ja, also hier bei uns, da sollen alte Leute lange gepflegt werden und noch wieder wiederbelebt werden, selbst wenn sie 80 sind. Also, und da sagt man einfach mit 70 Jahren oder so, ne, jetzt bist du schon klapprig genug, also dann vorbei. Und das ist bei den Eskimos nichts Besonderes. Das gab es auch bei den Römern. Ne? Bei den Römern gab es dann das Sprichwort, die Alten von den Brücken. Sollte eben also kommen, heute Abend gehe ich mit meinem Großvater spazieren über den Tiber, nicht? Und wenn wir dann da sind und keiner schaut zu, dann zack, ein Stoß und in den Tiber hinein und weg. Das war die Altenversicherung. Ja, und dann sagen viele Leute, na, da sieht man doch, wie willkürlich Ethik ist. Die einen machen das so und die anderen machen das so, das ist doch eigentlich vollkommen gleich. Kann doch jeder eigentlich machen, wie er will. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, die man hineinkommt. Wenn es keine für alle verpflichtende Grundlage mehr gibt, diese für alle verpflichtende Grundlage, die wird ja heute nur noch gesucht, in, da sagt man, im Grundgesetz steht aber, oder in der Verfassung steht aber. Das merkt man auch daran, wie die Politiker immer unsicherer werden, irgendwelche Entscheidungen zu fördern oder zu fordern zu sagen, das ist richtig. Gibt es kaum noch Politiker, die das sagen, sondern wenn sie sich nicht sicher sind, dann sagen sie, jetzt muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Ist das im Einklang mit der Verfassung? Und wenn das ja ist, dann ist es in Ordnung und sonst nicht. Das ist der letzte moralische Halt, an dem man sich noch irgendwie festmacht. Weil alles andere zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das wirkt nicht mehr, das trägt nicht mehr, damit kann man nicht mehr öffentlich auftreten, sondern nur noch, ist das konform mit dem Grundgesetz. dass natürlich das Grundgesetz eigentlich seine Autorität ja nicht aus dem Nichts schöpft, sondern dass das ja bewusst alles entstanden ist, sich auf christliche Überzeugungen gestützt hat. Das ist dann weitgehend vergessen. Und deshalb ist es auch nur eine Frage der Zeit, wenn irgendwann die Leute mal sagen, ja, das kann ja im Grundgesetz stehen, aber was interessiert mich, dass er ändert das Grundgesetz halt. Das muss ja auch nicht ewig so festgeschrieben sein. Wer sagt uns, dass das denn sakrosankt ist, dass man da nicht eingreifen darf und das in Frage stellen darf? Das wird ein nächster Schritt dabei sein, der führt dann zu einer Auflösung von Vorstellung von Gut und Böse. Das heißt nicht, dass die Leute in der Praxis auch nur alles Unmoralische tun, aber dass es eben keine öffentliche Möglichkeit mehr gibt, sich auf eindeutige ethische Maßstäbe zu berufen. Das erlebt ihr heute schon im Gespräch, da sagen die Leute, ja, wenn das für dich gut ist, dann mach das und für mich ist das andere gut. Es gibt nichts mehr, wo du sagen kannst, der andere soll das auch tun, weil es keine Begründung mehr gibt, keine Autorität, auf die man sich berufen kann dabei, um das Gute von dem anderen zu fordern. Dass das natürlich in der Praxis gar nicht möglich ist, das merkt ihr dabei, dass die Leute dann ja trotzdem sagen, ja, aber ich will jetzt trotzdem nicht umgebracht werden, nicht, wenn ich älter bin. Die würde ja vielleicht sagen, theoretisch, das ist ja, sieht man, alle Moral ist ja gleich, okay, dann sagen wir, sagt jetzt ab jetzt die, was weiß ich, FDP, wir gehen ab heute nach der Eskimo-Moral vor. Ne? Ist ja auch moralisch und die Eskimos haben das auch gut gemacht, lange Zeit gemacht, also gehen wir nach denen vor. Dann würden die Leute auch sagen, nee, das wollen wir ja doch nicht. Zwar bin ich nicht damit einverstanden, dass du etwas von mir forderst, aber so eine Moral, nee, die will ich ja nicht. Und da ist dann die Frage, warum denn dann eigentlich nicht? Und letztendlich müsste man dann sagen, ja, also, weil es mir nicht gefällt. Warum gefällt es mir nicht? Weil ich einen Nachteil davon habe. Also letztendlich moralisch ist das, was mir einen Vorteil bringt. Dann merkt man, dann ist natürlich das keine Moral mehr. Das ist dann vollkommen aufgelöst als Moral. Aber letztendlich sollten wir da sicherlich davon ausgehen, also diese Konsequenz versuche ich euch vor Augen zu führen, weil die ist manchmal auch notwendig, Menschen vor Augen zu führen, mit denen wir über ethische Maßstäbe reden. Dann ist es gut, eine Grundlage anzufassen, ihnen zu zeigen, das, was wir eigentlich brauchen, ist eine verpflichtende, eine normative Ethik, eine heteronome Ethik, die von außen kommt, die verpflichtend ist, auf die wir uns berufen können, die wir gebrauchen können, um das Zusammenleben zu regeln. Alle anderen Formen von der Versuch, Ethik zu begründen, die klappen auf Dauer nicht. Was müssen wir den Menschen ja manchmal zeigen, damit sie überhaupt erstmal bereit sind zu akzeptieren, dass es eine Moral geben sollte, auf die wir, also eine Normative, die von Gott kommt. Ja, moralische Begründungen, da wollen wir noch ein bisschen weitermachen. Moralische Begründungen gibt es auch noch in andererlei Hinsicht. Beispielsweise gibt es Bezugnahme auf Fakten. Also sagt man einfach, das ist so und deshalb handle ich so. Bezugnahme auf Fakten, das ist ein Punkt dabei. Das sieht zum Beispiel so aus. Weil die Frau schwanger war und müde aussah, deshalb bin ich aufgestanden und habe ihr den Sitz angeboten. Oder weil die andere Frau blind war deshalb und die Straße stark befahren, deshalb habe ich ihr über die Straße geholfen. Oder ich habe ihm geholfen, weil er mein Freund ist. Oder ich bin dahin gelaufen, weil jemand um Hilfe gerufen hat. Also das heißt, da wird davon ausgegangen, es gibt irgendein Faktum. Da ruft jemand, da ist jemand schwanger, da ist die Straße voll, da ist jemand blind und deshalb habe ich so gehandelt. Also ich berufe mich auf irgendein Faktum, was objektiv feststellbar ist. Das Problem dabei ist allerdings, wer sagt mir denn, dass man einer Schwangeren helfen muss? Wer sagt mir denn, dass man irgendwo hinlaufen muss, wenn jemand um Hilfe ruft? Hier merken wir, das ist recht vordergründig. Hierhinter steckt schon eine feste, gebildete Weltanschauung, die sagt ganz genau, wenn das so ist, dann musst du so handeln. Aber letztendlich ist das keine Begründung für ethisches Handeln. Das, was da genannt wird, das ist mehr, bezieht sich auf einen allgemeinen Konsens, eine allgemeine Überzeugung, man macht das einfach so. Wenn da eine alte Frau ist, dann hilft man der halt. Das wäre die Frage, ja, warum? Und manche Leute stellen sich auch die Frage, warum, und plötzlich dann ist da nichts mehr. Ja.
Wir haben mal gehört, in China sieht es ganz anders aus, wenn da auf der Straße, wenn da so riesige Leute alle gehen, wenn da einer hinfällt, den darf man nicht helfen, wenn man den hilft, dann muss man für alle weiteren auch Krankenhaus kaufen, dann wird irgendwas, muss man für alle Zeiten dafür sorgen, also muss man bezahlen und wenn man ihnen hilft, dann ist man verantwortlich für alles weitere.
Tatsächlich. Ja, das ist ja eine seltsame Regel, ne? Aber dann merkt man, andere Länder, andere Sitten, nicht so. Ja, also gut, dann würden die Leute anders reagieren. Und so ein Beispiel würde dann jemanden ganz aus der Bahn werfen, der jetzt so argumentiert. Der einfach sagt, das war doch eine alte Frau, kannst du doch nicht liegen lassen. Und wenn jemand so etwas in einem Film sehen würde, beispielsweise hier von China, dann würde er wahrscheinlich auch so regieren. Würde sagen, das kann doch gar nicht sein, das ist doch eine alte Frau, da muss man doch helfen. Und da merkt man aber, das gilt ethisch eigentlich nicht. In anderes Land, andere Vorstellungen, also da macht man das nicht. Oder beim Hilferufen könnte man ja genauso nicht reagieren, das ist bestimmt nur ein Betrüger, das sind Kinder, die spielen nur Hilferufe, nicht? Da gehe ich gar nicht hin, kümmert mich nicht. Dass ich dahin gehe, wenn jemand hilft, eigentlich kam das ursprünglich aus christlicher Nächstenliebe, dass man sagt, also ja, wenn jemand Hilfe braucht, dann musst du ihm helfen. Das ist so stark geprägt worden in der Gesellschaft, das hat man dann übernommen und heute wissen Leute gar nicht mehr, warum sie es tun und eigentlich könnte man das in Frage stellen, könnte man sagen, warum denn? Natürlich könnte man sagen, ja, ich will dir auch gerne, dass man mir hilft. Aber welche Garantie hast du, dass man dir hilft, wenn du jemandem hilfst? Eigentlich gar keine. Das ist ja nur diese vage Hoffnung darauf, dass das vielleicht dann auch der Fall ist, weil du so vorbildlich bist. Faktisch ist es allerdings meistens eben nicht der Fall. Ja. Das wäre durchaus, ja, also das kann Leute überzeugen, das kann Leute helfen. Ich denke auch nicht, dass das generell falsch ist. Auch diese Argumentation ist nicht generell falsch. Ich will nur zeigen, wo sind die Grenzen der Argumentation. Auch bei diesem Brechen, da könnte jemand sagen, ja, also selbst wenn ich dir jetzt helfe, oder wenn du jemanden hilfst, wer sagt dir denn, dass dir auch geholfen wird? Ich meine, das wäre jetzt, du sagst, mir ist nicht geholfen worden. Jetzt nehmen wir mal an, du hättest vorher jemandem geholfen. Wäre trotzdem niemand stehen geblieben, hätte dir geholfen. Möglicherweise. Dann würde man einfach sagen, besser ist, nimm dein eigenes Taschentuch mit, das nächste Mal, dann kannst du dich auch gleich versorgen. Dann musst du nicht darauf warten, dass jemand anders es tut. Das ist natürlich total egoistisch, aber wir merken, die Begründung, die ist nicht ganz notwendig. Klar kann ich sagen, ich möchte ja nicht gerne, dass der andere so leidet, wie ich gelitten habe. Wäre eine Argumentation. Oder ich helfe dem anderen in der Hoffnung, dass mir auch jemand hilft. Das wären ja zwei Muster. Einerseits ist Mitgefühl, das andererseits ist Berechnung, ich will auch gerne, dass man mir hilft. Beides wäre möglich. Aber beides ist letztendlich nur sinnvoll, wenn es sich auf eine unhinterfragbare Autorität beruft. Sonst könnte ich sagen, das Mitgefühl, dass jemand anders dort leidet, vielleicht hast du das. Und dann sagt man anders, ich habe das Mitgefühl nicht. Mir ist das egal, ob jemand anders leidet.
Aber das ist doch ja. Gerade hochgekocht in Heiligen, das doch eine Menschen vergewaltigt worden.
Ja.
Und da haben sie ganz viel zugeguckt eigentlich. Mhm. Und da wollen sie jetzt wieder hingehen. Das ist jetzt, sie wollen sie bestrafen und zugeguckt.
Ja. Mhm. Ja.
Also gibt es noch ein Gesetz, das heißt, das Gesetz wird festgeschrieben, dass man helfen muss.
Ja. Mhm. Ja, in solchen Fällen, wenn eben hier direkte Straftaten verurteilt werden. Wobei eben die Praxis ist so, dass es kaum jemand tut. Und dass du die Leute natürlich auch kaum belangen kannst. Weil erst einmal, wer nimmt schon jeden fest, der da vorbeigeht? Wer beobachtet das auch? Und dann jemanden zu verurteilen, ist schwierig. Aber in solchen Fällen, wenn man natürlich jetzt eine feste Mengengruppe hat und dann einige zumindest, meinetwegen dann noch aufgenommen hat auf Film oder so, dann kann man das versuchen zumindest. Aber Faktum ist, zum Beispiel der ADAC macht das alle paar Jahre, dass sie dann irgendwie so einen an die Seite legen, an den Straßenrand und dann beobachten, was passiert. Und das meiste, was passiert, ist eben nichts. Das heißt, die Leute fahren vorbei, manche fahren noch langsamer und schauen, nicht, ist irgendwie Blut da, ist dann noch ein bisschen was, was man sehen kann, dann fahren sie weiter. Und dann irgendwann, meistens läuft es ja so, nur nach einer halben Stunde, ne, das was weiß ich, 15., 20. Auto, was da vorbeikommt, dann hält mal jemand an und schaut mal kurz und steigt dann wieder ein, fährt weiter. Und dann das 25. Auto, das bleibt dann stehen und ruft an. Das ist nicht immer so, aber schon im großen Teil der Fälle ist es so, Menschen versuchen sich zurückzuziehen. Ich sage ja nicht, dass es richtig ist, ich sage nur, das könnte man dem entgegenhalten. Wenn ich jetzt sage, ich helfe dem, damit mir auch geholfen wird, das ist keine Garantie. Das muss nicht so laufen. Umgekehrt, ich fühle mit dem mit, kann ich machen, aber dann wäre die Frage, ja, was ist mit dem, der kein Mitgefühl hat? Auch da kann ich nicht jemanden verpflichten, zu sagen, du machst das, weil du danach fühlst. Ich möchte diesen Teil jetzt nochmal gerade abschließen, also mit diesem, wo, denn das, was du ja auch sagst, ist, geht noch ein bisschen über das hinaus, was ich jetzt genannt habe. Hier bezieht man sich auf ein Faktum, also das ist so, deshalb handle ich so. Das Ganze kann natürlich auch nach hinten losgehen, manche Beispiele, die ich jetzt genannt habe, da würden wir sagen, das ist ja in Ordnung. Aber was macht ihr, wenn jemand sagt, das war doch ein Jude, deshalb muss man denen doch hier nicht helfen? Nationalsozialismus, ne? Dem zu helfen, warum hast du das Fenster eingeschlagen? Das war doch ein Jude gewesen. Warum ist er von der Schule geflogen? Das war doch ein Jude gewesen. Oder noch in den 60er Jahren in den USA, warum darf er hier nicht in den Bus rein? Das ist doch ein Farbiger, da darf er doch nicht rein. Oder in Südafrika, nicht? Oder warum soll der hier einen besonderen Posten meinetwegen in der Elternpflegschaft haben? Ja, der ist doch Arzt. Der kennt sich doch gut aus dabei. Das ist doch jemand, der ist akademisch, der ist doch gebildet. So sind dann auch umgekehrt manche Dinge, wo wir sagen, das ist doch ein bisschen bedenklich. Bei dem einen, Berufung auf Faktum, da sagen wir, das ist vielleicht in Ordnung. Die ist alt, die Frau, dann hilft man ihr. Die schwangere Frau hilft man ihr. Aber es gibt es ja genauso in der anderen Richtung. Und da merken wir, das Prinzip ist falsch. Durch dieses Prinzip können wir nicht weiterkommen. Weil man kann sich auf alles Mögliche berufen und dann sagen, das ist doch so, deshalb handelt man so. Eigentlich, was dahinter steckt, ist das, was man klassischerweise ein Vorurteil nennt. Ein Vorurteil, man sagt sich, in dieser Situation, jemand, der so ist, den muss man einfach so behandeln. Schwangere so, den Juden so, die alte Frau so, den Schwarzen so, den Adligen so. Und da merkt man, das hilft natürlich wenig. Weil das geht von festgefertigten Vorurteilen aus, der Mensch ist so und dieser Mensch ist so, den muss man so und so behandeln. Und das ist natürlich für ethische Normen ziemlich problematisch. Das kann man eigentlich so nicht vertreten. Ja, es geht natürlich immer auch davon aus, dass die Menschen dann in feste Gruppen eingeteilt werden, dass es eigentlich nicht gleiches Recht für alle gibt, sondern eben das Recht, was ich jemandem zuspreche, weil er Mitglied einer bestimmten Gruppe